Bewegtbild-Banausen. Filme, Kino und Serien, bis ihr kotzt.
Hello.
Die Bewegtbild-Banausen.
Ja, wir sind's.
Ja. Yep.
Die Barbie und der Oppenheimer der deutschen Film-Podcast-Landschaft.
Mhm.
Wir sind zurück.
Okay. Heißt das jetzt, dass unsere Bandbreite von Spielen bis intellektuell höchst anspruchsvoll geht?
Das heißt einfach nur, dass unsere Haarfarbe im direkten Vergleich, dass du eher an Blond dran bist als ich, insofern.
Okay, vom Barbie-Blond schon noch echt eine Ecke entfernt, oder?
Und ich bin sowas wie, ich habe so ein bisschen den Impact und die Ausstrahlung einer Atombombe, wenn ich irgendwo reinkomme, insofern, ohne jetzt mir irgendeinen von diesen beiden anziehen zu wollen,
so.
Wäre das halt das Naheliegendste.
Wie meinst du das denn jetzt? So, das, weil du so wie so eine Bombe einschlägst weil oder weil danach Bombe alle verstrahlt genau. sind oder was?
Nee, nicht weil die verstrahlt sind, sondern weil ich einfach live auf a party bin.
wie eine Atombombe halt, ja, ist klar.
Wie eine Atombombe, richtig.
Freuen sich auch immer alle.
Ich mische alles auf.
Mhm.
Ja, ich bin so ein bisschen der Patreon-Supporter auf der Party.
Ja.
Die auf den Tisch tanzen und an die Wand kotzen.
Manchmal eben der Ankündigung, das wäre doch eigentlich wahrscheinlich für in 2 Wochen oder so besser gewesen.
Was haben wir in 2 Wochen?
Ja, wahrscheinlich Barbie und Oppenheim, oder nicht?
Ah, ja. Könnten bald kommen hier, die Blockbuster.
Ja. Steht ja schon wieder einiges an.
Steht einiges an, ja. Mission Impossible auch. Und diese drei sollen ja den Kinosommer retten. Weil viele Flops gerade unterwegs. Also The Flash ist ein Flop wohl finanziell. Und hier der Pixar war ein Flop. Elementals. Mhm. Dann,
was Elemental heißt er, oder?
Elemental oder Elementals? Elemental?
Elemental, dachte ich.
Okay, könnte sein. Also auf jeden Fall so die großen Filme, die gerade laufen. Indiana Jones ist immer noch ein Flop. Also alles alles irgendwie unter den Erwartungen. Also da haben sich die Studios mehr erhofft. Und Mission Impossible.
Indiana Jones floppt? Ey, das hätte ich nicht gedacht.
Barbie und Oppenheimer, die sonst rausreißen. Ja. Kennen alle als Flops. Ich meine, Indiana Jones wurde in den Staaten, wurde ja nach einer Woche abgelöst von, oh, was war denn das?
Na, Mission Impossible wahrscheinlich. Weil das war ja hier direkt aufeinander.
War das Mission Impossible?
Ja, ich denke schon.
Ich glaube, ich bin der Meinung, das war irgendwas anderes, irgendwas viel Unbekannteres, also so nicht so krass Erwartetes.
Okay.
Irgendwas hat ihn dann vom Thron gestürzt, aber ich habe jetzt vergessen, welcher Film das war. Ich
muss mal ja, es gibt doch auch wieder irgendeinen Horrorfilm, der gerade angelaufen ist.
Oh ja, Insidious. Genau den meine ich. Insidious hat ihn vom ersten Platz gekickt. Indiana Jones, überleg mal, Alter. Insidious 5 oder so, oder 4. Hammerhart.
Krass, hätte ich nicht gedacht.
Ja.
Also ich hätte gedacht, dass zumindest alle Mörder neugierig sind auf den Film.
Offensichtlich wurde er boykottiert.
Interessant. Okay.
Ja, gucken wir mal. Der wird wahrscheinlich mehr einspielen, als er gekostet hat, aber ist halt auch eine Frage, das gilt halt dann immer noch nicht als Plus.
Das wird nicht reichen, da habe ich heute auch so einen Kandidaten, ey.
Hast du auch sein?
Ja.
Da bin ich immer gespannt, ja. Was du heute mitgebracht hast, weil wir reden wieder über Zuhause Rezensiertes und haken heute einen Auftragsfilm ab.
Mhm.
Fabse darf sich freuen, so viel will ich mal vorausschadowen.
Yep.
Falls er sich nicht das Vorschaubild angeguckt hat, um überrascht zu werden,
ja,
hat er hier schon mal einen Shoutout.
Ich glaube, das geht gar nicht, oder?
Ja, ist schwierig.
Wobei, man könnte es schon machen, aber die meisten gucken ja dann zwangsläufig irgendwie aufs Handy, weil die meisten hören es ja wahrscheinlich auch über Handy und dann...
Ja, aber ich glaube, es gibt noch so ein paar rückständige Apps, wo einfach nur unser Logo eingeblendet wird, statt das Vorschaubild.
Meinst du?
Ja, als ich mal so die Apps ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile geändert haben, als ich mal die Apps ausgetestet habe, dann gab es manche Podcast-Apps, wo halt nur das Bewegtbild aus dem Logo zu sehen ist und nicht das Vorschaubild.
Stimmt.
Also mal abgesehen davon, dass nicht mal die Kapitelbilder zu sehen sind, aber da war es halt nicht mal so, dass das Gesamtbild zu sehen ist.
Mhm.
Da ist ja Spotify sogar so weit, dass sie zumindest das Vorschaubild einblenden.
Ja, war aber auch nicht von Anfang an so, ne?
Nee, war auch nicht von Anfang an so, ja, stimmt. Aber mittlerweile wird es ja langsam mit Kapiteln und Co. Also das,
Ja, die passen sich an.
Wenn sie jetzt noch die Kapitelbilder machen, dann willkommen im neuen Jahr 100.
Mensch, waren wir unserer Zeit wieder voraus.
Waren wir unserer Zeit wieder voraus.
Mit dem ganzen Kram. Ja.
Wir dürfen hier nicht so viel über Spotify herziehen, weil laut Isa, die ist ja dicke mit dem Vorstand von Spotify, ja. Die kennt ja die ganzen CEOs.
Ach so, ja.
Und der hört wohl ab und zu bei uns rein, insofern.
Okay.
Ich weiß gar nicht, ob es der gleiche ist. Ja, liebe Grüße, also wenn du es bist, good job.
Ja, da können wir ihn gleich mal live drauf hinweisen. Mit den Kapitelbildern, da geht noch was.
Ja, nicht so. Good job, aber vielleicht noch um die Kapitelbilder kümmern. Du musst das ein bisschen so, musst das verpacken.
Ja, Sandwich-Technik.
Richtig.
Kennst du, ne?
Ja.
So Kompliment einsteigen, dann die Kritik anbringen und dann wieder ein Kompliment rausballern.
Ja, korrekt, genau das, ja. Siehst du, hast doch die gleichen Kurse belegt wie ich.
Ja, in der Theorie ist das alles klar. Frage ist, ob das bei Spotify so angebracht ist.
Ja, das ist halt eine gute Frage. Also bei mir hast du es jedenfalls auch noch nie so angewendet. Bei mir ist eigentlich nur der Mittelteil, der zum Tragen kommt. Das von wegen so irgendwie schon beibringen oder so ist nicht. Wenn ich ja, scheiße bin, bin ich scheiße.
Alles andere wäre hier doch auch echt langweilig, oder?
Wenn wahrscheinlich wäre es wenig unterhalten.
Wenn ich die Samthandschuhen anfasse.
Die Leute wollen Blut sehen, meinst du?
Ja, logisch.
Die wollen Blut sehen.
Klar. Je mehr das eskaliert, desto besser.
Ja, mal gucken, ob beim Punkteraten heute auch wieder Blut zutage kommt. Also wir haben uns ja da ein bisschen selbst verwundbar gemacht, indem wir Punkte geben, indem wir nicht einfach nur unsere Meinung preisgeben, weil wenn ich dann sage, 3 Punkte für irgendein Meisterwerk, die Tangerine, dann hast du erst recht einen Grund auszurasten. Wenn ich einfach nur sage, ja, nee, hat mir nicht so gefallen, dann gibt es wahrscheinlich nicht so viel Diskussionsstoff.
Ja, ja. Ja, ich habe da jetzt schon so ein bisschen eine Theorie draus gebastelt. Ich glaube, das hat einfach auch mit queerem Kino zu tun. Deswegen bin ich sehr gespannt, weil wir haben ja demnächst wieder eine Aufnahme mit Dave und da haben wir auch wieder einen Film aus der Warte.
Ja. Okay, also meine homophobe serbische Ader ist also schuld, dass ich diese Filme abstrafe.
Das hast du jetzt gesagt. Ich stell da nur Parallelen fest.
Sehr wilde Theorien. Sehr wilde Theorien.
Ja, ich bin auch schon.
Bitch, I'm gonna fuck you up.
Ich bin auch schon darauf vorbereitet, dass du dann raushaust so, ja, aber Call Me By Your Name finde ich ja voll gut und so. Dass du dann so mit den Mainstreamigsten kommst. Brokeback Mountain hättest du wahrscheinlich auch noch rausgehauen.
Und den mag ich ja nicht.
Ah, siehst du?
Den find ich ja überbewertet. Insofern spielt er dir die Karten, was deine Theorie angeht.
Ach, geil, Alter.
I like when the universe gives me easy choices.
Siehst du, du machst das da einfach konsequent. Das ist schön.
Und warum wird mir bei Netflix dann Filme über Lesben vorgestellt als Rubrik?
Ja, weil du da in letzter Zeit einfach einiges gesehen hast.
Offensichtlich kennt Netflix mich besser als du.
Nee, warum?
Die unterstellen mir keine Homophobie. Die sagen, hier, hast du noch ein paar andere.
Nee, die wollen dich halt bekehren wahrscheinlich.
Ach, die wollen mich bekehren.
Außerdem geht es ja eher auch um die Sachen, die du dir zuletzt angeguckt hast. Und wenn da halt einiges in die Richtung dabei war, dann muss das ja noch lange nicht heißen, dass dir das gefällt. Weil Netflix ist das ja egal, ob es dir gefällt oder nicht. Hauptsache, du guckst es.
Ich weiß nicht, welche Filme über Lesben ich mir da angeguckt habe oder woher das jetzt beruht. Also deine besagten Beispiele... Tangerine und Co., das war nicht auf Netflix. Insofern weiß ich nicht, wo das herkommt.
Vielleicht loggst du dich bei Netflix zu oft über deinen Browser ein und dann kommt dann deine Browser-History damit ins Spiel.
Eigentlich nicht, nee.
Nee?
Nee, nee. Hm. Also Netflix ist normalerweise, es geht alles über den Fire Stick. Das sind 2 Paar Schuhe.
Okay. Na gut, wir werden dranbleiben.
Netflix sieht mich einfach nur viel weltoffener als du.
Das ist so geil, wie du dir das Ding schön redest, Alter.
Das heißt ja schönrede. Eine realistische Grundeinstellung.
Ja, natürlich. Klar.
Na gut, wir sind gespannt auf die nächste Episode. Da ist auch Classic Dave dabei als Schlichter.
Yes.
Und da reden wir über den besagten Auftragsfilm, auf den Lee angespielt hat. Und viele sind gespannt drauf. Da geht es auch um Indiana Jones.
Genau den, ja.
Den haben wir nämlich auch gesehen, aber den sprechen wir nicht in dieser Folge, weil nämlich Classic Dave noch dabei war. Und deswegen erst beim nächsten Mal.
Ja, müsst ihr warten.
Müsst ihr noch einen Tick warten. Das dann am Dienstag. Und jetzt die Episode zum Freitag. Und Lee fängt an.
Mhm.
Sind gespannt, wie das Punkteraten heute wieder ausartet. Aber erstmal.
Weißt du denn aktuell, wie es steht?
Selbst gesehen ist. Was die regulären Episoden angeht, steht es gerade 2-1 für dich.
Okay. Na dann haben wir ja noch ein bisschen Spielraum.
Ja.
Hat ja auch gerade quasi erst angefangen, den Monat.
Ja, sind noch ein paar Episödchen.
Ja. Alright. So, nochmal einen Schluck Wasser. Wir jammern heute mal nicht, dass es bullenheiß ist.
Nee, tun wir nicht.
Nee.
Haben wir gerade, aber tun wir nicht. Ja, zu deutschem Wasser.
Es ist geil, wie dieses, ich will ja nichts sagen, aber.
Ja.
Ist immer so. Erste ja, stimmt, Einleitung. Ja. Ich spreche über eine Serie von Apple TV Plus.
Mhm.
Aus dem letzten Jahr. Ich bin davon ausgegangen, dass es eine Miniseries ist. Und jetzt habe ich gelesen, dass da eine 2. Staffel kommen soll. Aber das kann ich vorwegnehmen. Das funktioniert auch als abgeschlossene Handlung. Also ich bin jetzt fast schon so ein bisschen gespannt, wie die da überhaupt weitererzählen wollen.
Ja, bei der heutigen Serientechnik und bei der Strategie, die fahren, glaube ich, halten die sich das so ein bisschen offen.
Dass ja, manchmal geht das ja auch.
Dass sie manchmal die erste Staffel einfach so abschließen, so von wegen, wenn es nicht verlängert wird und so weiter, haben wir hier halt ein cooles Ende und nicht halt komplett offen die Leute hängen lassen. Und wenn es verlängert wird, umso besser können wir auch machen. Also so, weißt du,
das. Aber manchmal passiert das ja währenddessen.
Mhm.
Also im Fall von Your Honor zum Beispiel, die war als Miniseries angekündigt.
Mhm.
Und dann wurde eine 2. Staffel angekündigt und dann war auch das Ende der ersten entsprechend offen.
Okay. Ja, wenn es wert das ist, dann kann man da nochmal irgendwie die Kurve kriegen.
Ja, aber hier ist es jetzt wirklich im Grunde eine abgeschlossene Handlung.
Okay.
Deswegen bin ich da mal gespannt. Das ist eine britisch-irische Serie und gleichzeitig eine Adaption einer belgischen Serie. Mhm. Die belgische Serie heißt Clan, ist aus dem Jahr 2012, beziehungsweise die heißt, glaube ich, in Deutschland Clan im Original oder andersrum, heißt sie Outlaws. Also Out-Laws. Nicht zu verwechseln mit dem schönen Netflix-Film, der jetzt gerade rausgekommen ist mit Adam Devine. Aber schriftlich, also auf dem Papier geht das in die gleiche Richtung, zumindest was den Titel angeht. Diese Serie hier jetzt heißt Bad Sisters. Aber erzählt eben die gleiche Handlung wie diese belgische Serie. Weil es geht um 5 Schwestern. Die Garvey-Schwestern. Die leben in Irland an der Küste. So ein bisschen südlich von Dublin. Und sind durch den recht frühen Tod ihrer Eltern sehr aneinander gebunden. Total eng miteinander. Und die älteste Schwester, die musste so ein bisschen die Elternrolle übernehmen. Deswegen ist die so ein bisschen die Anführerin oder Oberhaupt der Truppe. Jetzt, die 5 heißen Eva, Grace, Ursula, Bibi und Becca. Und leben eben in so einem Vorort von Dublin. Und es spielt im Heute. Und zu Beginn der Serie sehen wir, dass der Mann von Grace, Jean-Paul, dass der gestorben ist. Man steigt mit seinem Begräbnis ein und Grace ist entsprechend traurig und da gibt es noch eine Tochter namens Blanet. Und dann springen wir immer wieder zurück in der Handlung. Und wir erfahren, dass Jean-Paul ein mieser Wichser ist und Grace halt echt scheiße behandelt. Ist ein krasser Despot, der sie bei jeder Gelegenheit klein macht. Und wahnsinnig passiv-aggressiv und eben so erzieherisch und eben, also ein Tyrann vorm Herrn. So, die hat bei dem halt mal so gar nichts zu lachen und ist dem aber durch seine Art irgendwie hörig. Die steckt da halt in so einer Konstellation drin, wo sie jetzt echt so einen Typen hat, der sie zumindest mal mental echt hart missbraucht und demzufolge auch mit ihren Schwestern so ein Problem hat, weil die sich eben alle, wie schon vorher gesagt, die sind sehr eng miteinander. Leben auch alle nicht weit voneinander und verbringen sehr viel Zeit miteinander auch. Sind auch permanent, telefonieren die irgendwie in der Gruppe zusammen und wir kriegen eben mit, dass das mit dem Jean-Paul schon länger ein Problem oder ein Dorn im Auge der Schwestern war, weil der nicht nur Grace scheiße behandelt hat, sondern eben auch ihre Schwestern und da zum Teil auch hart manipulativ unterwegs war. Weil eben die Älteste, Eva, die arbeitet mit ihm zusammen in so einer größeren Firma und die sind dann auch beide für den gleichen Posten. Die sollen beide eine Beförderung bekommen und dann geht's halt drum, wer den kriegt und er ist dann halt, manipuliert da halt ohne Ende den Chef. Erzählt dem, dass die irgendwie einen Nervenzusammenbruch hatte, dass die alkoholabhängig ist und sonst was und boykottiert halt ihre Karriere aufs Härteste. Und grinst ihr dabei aber immer ins Gesicht und jeder weiß, was das für ein Wichser ist, nur Grace will es offenbar nicht so richtig wahrhaben. Also, nachdem der Leidensdruck jetzt wirklich immer über die Jahre immer weiter gestiegen ist und das schon sehr lange so geht, sagen die Schwestern, der Typ muss weg und wollen ihn umbringen. Und deswegen, in Verbindung mit dem Begräbnis, was wir am Anfang sehen, kann man also davon ausgehen, dass sie den umgebracht haben. Jetzt siehst du dann Folge für Folge immer wieder Versuche, den umzubringen. Also die lassen sich da einige Dinge einfallen, weil das geht auch immer wieder schief. Und jetzt dachte ich aber so nach 3, 4 Folgen, weil es sind insgesamt 10, dachte ich so, na super, ey, jetzt gucken wir jede Folge irgendwie so einen missratenen Mordversuch, um dann am Ende irgendwann zu erfahren, welcher davon geklappt hat. Irgendwie lame. Weißt du, also da dachte ich dann, es ist halt irgendwie auch nicht wirklich geschickt, dass die mit dem Ende einsteigen und so. Aber die haben sich was dabei gedacht. Nur, ich sag das jetzt schon mal, weil das hatte bei mir halt gerade so nach dem ersten Drittel echt so ein Dämpfer, weil ich dann schon dachte so, boah, die sind auch nicht wirklich kurz, die Folgen gehen knapp an eine Stunde, so zwischen 50 und einer Stunde.
Ja, das ist nicht kurz.
Und dann dachte ich halt, ja gut, das ist irgendwie klar, worauf das hinausläuft. Mhm. Wollte aber natürlich trotzdem zu Ende gucken und gegen Ende nimmt das auch wirklich nochmal ordentlich Fahrt auf. Und wie sie es dann schlussendlich auflösen und so weiter, ist wirklich cool. Jetzt kommt dann nämlich zusätzlich noch Druck auf den Kessel. Also du hast eben immer wieder unterschiedliche Zeitebenen, weil die zum Teil zurückspringen, um so ein bisschen zu erklären, warum jetzt diese Schwester mit JP ein Problem hat. Und dann erzählen sie in einer anderen Situation, warum die andere Schwester mit ihm Beef hat. Und so wird immer wieder hin und her gesprungen. Und im Heute ist das Problem, dass nach seinem Begräbnis Grace von der Versicherung belagert wird, weil JP hat eine Lebensversicherung und die möchte nicht bezahlen. Das hat damit zu tun, dass dieses eine kleine Firma ist, so ein, eigentlich ein Ein-Mann-Betrieb. Das ist ein Typ, der eine schwangere Frau hat und einen Bruder, der ein Adoptivsohn war. Aber die beiden Brüder, die führen jetzt im Grunde die Firma, beziehungsweise der eine und der andere hilft ihm halt dabei. Und man erfährt dann, dass der Vater, der die Firma gegründet hat, dass der halt sämtliche Policen einfach ausgegeben hat. So, und dass jetzt die Firma im Grunde pleite ist und dass die Lebensversicherung, die sie jetzt ausbezahlen müssten, halt den Ruin der Firma bedeuten müssen, sind sie insolvent und das Thema ist durch. Mhm. Und deswegen hat er natürlich ein gesteigertes Interesse daran, damit die Nummer nicht auffliegt, weil in dem Moment, wo sie nicht bezahlen können, wäre ja auch klar, dass da Geld veruntreut wurde und er ist aber wissend und würde deswegen natürlich irgendwie in den Knast wandern, wenn die Nummer rauskommt. Also hat er halt wirklich ein großes Interesse daran, rauszufinden, was da war, weil irgendwie hat der auch ein Gespür dafür, dass der nicht auf dem normalen Weg gestorben ist. So, der geht davon aus, dass die da irgendwie ihre Finger mit dem Spiel haben, kannst den aber nicht beweisen und deswegen ist er die ganze Zeit dran, über Gespräche mit den Schwestern oder halt sonst wie Untersuchungen, denen das Ding irgendwie anhängen zu können, damit seine Versicherung nicht bezahlen muss. Okay?
Verstehe.
Ja, und das ist tatsächlich stellenweise sehr schön inszeniert. Das Setting ist sehr cool, weil du da halt an dieser irischen Küste bist, was landschaftlich schon mal echt eine Menge hergibt. Und dann sind das alles echt gute Schauspieler. Das kommt halt auch noch dazu. Creatorin der Serie ist gleichzeitig die älteste Schwester spielt. Sharon Horgan. Mhm. Die kennst du auch. Und Alter, ich habe mir da mal ihren Account angeguckt auf IMDb und das ist wirklich krass, ey. Die hat nicht nur irgendwie 59 Schauspielcredits, die hat schon in sämtlichen Sachen mitgespielt, die wir kennen. Die war zum Beispiel die Frau von Nicolas Cage in The Unbearable Weight of Massive Talent.
Okay.
Und hat viele Sprecherrollen, auch Disenchanted hattest du ja mal hier, da spricht sie auch eine der Hauptrollen. Also Catastrophe war auch so eine Serie, wo sie eine der Hauptrollen gespielt hat. Sie hat viele Sachen gemacht, die wir kennen. Und dann hat die aber auch 36 Producer-Credits, 23 Autoren-Credits und von ihr stammt zum Beispiel auch Shining Vale, eine Serie, die ich hier ja auch schon besprochen habe. Oder Motherland ist auch eine recht bekannte Serie, die stammt auch von ihr. Mhm. Und die ist echt umtriebig, Alter. Es ist krass, was das für eine Maschine ist. Also die macht echt viel und ist dann eben echt noch eine tolle Schauspielerin. Und die spielt hier eben die älteste Schwester. Die Schwester, die Grace spielt, also Grace wird von Anne-Marie Duff gespielt, die auch hier einen von drei BAFTAs gewonnen hat für diese Serie. Der zweite ging an Drama Series, also die hat bei den BAFTAs beste Drama-Serie gewonnen. Und dann ganz abgefahren im BAFTA für Titles und Graphic Identity.
Was ist das?
Na, wonach klingt's denn?
Weiß ich nicht. Titles and Graphic Identity?
Ja.
Weiß ich nicht. Okay. Kann ich mir nichts drunter vorstellen.
Ich finde das recht selbsterklärend. Also ich habe es jetzt auch nicht recherchiert, aber ich gehe davon aus, dass es da um das Design und Look von Schrift und Intro geht.
Ach so. Um den Vorspann, okay.
Ja. Ja, und das ganze Layout, nehme ich mal an.
Ja, ich wusste nicht, dass das separat ausgezeichnet wird.
Wusste ich auch nicht. Aber was anderes kann es ja irgendwie nicht sein. Und das ist auch ganz cool, dass im Intro hast du so einen Raum, der voll ist mit irgendwelchem Klüngel. Und dann, du kennst doch diese Dinger, wo eine Kugel rollt und dann so einen Riesenweg zurücklegt, wo dann irgendwelche Dominosteine umfallen und irgendein Faden abgeschnitten wird und dann löst das eine das nächste aus und solche Geschichten. Ne?
Domino Day auf RTL, natürlich kenne ich das, ja.
Ja, das ist jetzt aber hier nicht nur mit Dominosteinen, sondern mit allen möglichen. Ja. Und das sind alles Dinge, das erfährst du aber halt auch erst im Verlauf der Serie, die dann zum Einsatz kommen. Zum einen bei den Mordversuchen, zum anderen bei den Versicherungsmenschen und so weiter. Und das ist tatsächlich ganz cool gemacht. Mhm. Am Anfang siehst du da so einen ausgestopften Waschbären, dem dann das Auge rausfällt. Und man fragt sich halt am Anfang noch so, okay, was soll das mit diesem Waschbären? im weiteren Verlauf merkst du dann, was das mit dem auf sich hat. Und deswegen haben sie sich da schon was bei gedacht. Mhm. Und das ist ganz cool, ja. Also, aber Sharon Horgan ist nicht alleine Creator. Also die hat das geschrieben, aber zusammen mit Brad Baer und Dave Finkel. Die schreiben fast alles zusammen und haben unter anderem Pinky und Brain geschrieben oder halt damit geschrieben und auch einiges für New Girl geschrieben.
Pinky und Brain und New Girl, so so.
Jetzt ist das aber tonalitätsmäßig hier was komplett anderes. Deswegen ist die Referenz ein bisschen, kann verwirrend sein. Mhm. Drei Regisseurinnen haben diese 10 Episoden inszeniert und insgesamt gab es 9 Autoren auf dem Ding. So, jetzt noch die anderen Schwestern. Weil, wie gesagt, Anne-Marie Duff, die kennst du auch. Die war bei Suffragette, war die eine der Hauptrollen. Mhm. Den hattest du ja neulich hier auch.
Dann habe ich sie da gesehen.
Und dem britischen Shameless war die auch im Hauptcast. Mhm. So, Becca Garvey wird von Eve Hewson gespielt. Das ist die Tochter von Bono.
Okay.
Die hat noch die kleinste Vita hier mit 22 Credits, aber hat auch schon sowas wie Bridge of Spies gemacht und hier sind sowieso also gar keine neuen Leute besetzt. Sarah Green spielt Bibi Garvey, die kenne ich vor allem aus Penny Dreadful, aber The Guard hast du auch schon gesehen. Dann Ursula wird von Eva Birthistle gespielt, die war bei The Last Kingdom eine im Hauptcast und der Versicherungstyp, Thomas, der wird von Brian Gleason gespielt. Das ist einer von den 4 Söhnen von Brandon Gleason. Mhm. Und den kenne ich wiederum aus Logan Lucky. Und sein Bruder Matthew wird von Daryl McCormick gespielt. Das gab, war das dieses Jahr oder letztes Jahr, dieses Zwei-Personen-Ding, Good Luck to You, Leo Grande? Hast du mitbekommen?
Nee.
Okay, da war er die Titelrolle.
Eine Menge Namen, die mir persönlich jetzt nicht sofort was sagen.
Ja. Okay, Michael Smiley, den kennst du.
Ja, den kenne ich aus ja. Killist.
Killist zum Beispiel, ja. Der spielt hier auch noch mit. Der ist ein Nachbar, der von JP dann auch noch terrorisiert wird. Mhm. Und das ist also schon auch krass, weil, ach so, habe ich gar nicht erzählt, Klaas Bang spielt JP. Der Däne, den du ja hier auch schon bei The Square oder wir hatten den bei The Northman oder The Affair war der ja auch dabei. Also
ja.
Der macht echt auch eine ganze Menge.
Ja, der ist gut.
Ja, und also den Wichser, den kann er. Hm. Boah, ist der Assi, Alter. Also in der Serie, das ist schon richtig krass. Ich denk so, boah, was ein mieser Wichser. Irgendwann wünschst du dir halt auch den Tod für den Typ.
Ja, musst aber mal The Square gucken, weil da ist er zwar oberflächlich und weißt du, so ein bisschen arrogant, aber unterm Strich eigentlich schon lebenswert. Also hat schon ein gutes Herz auf jeden Fall. Also er will schon Gutes tun eigentlich im Grunde genommen.
Ja, cool. Da, er will ich ja eh sehen.
Gegen seinen Strich, ja.
Ja, super, weil ich kenne den sonst wirklich fast nur in solchen Rollen, wo man ihn irgendwie hassen soll. Okay. Ja, cool. Ja, und das ist Bad Sisters.
Was ich jetzt nicht so richtig rausgehört habe, ist wieder die Tonalität. Das ist es schwarzhumorig trotzdem oder?
Ja.
Schon. Aber keine Comedy.
Aber nee, es ist keine Comedy. Es ist definitiv eher eine Drama-Serie. Deswegen ja auch der BAFTA für Drama-Series. Aber mit einer leichten, sehr leichten Tonalität.
Okay.
Nur, das ist natürlich trotzdem ein ernstes Thema. Und
ja, aber hat witzige Momente.
Ja. Mhm. Und auch hier wieder ein sehr gutes Beispiel für einen komplett frauengetriebenen Cast. Mhm. Also alle Hauptrollen sind hier weiblich. Und
Roadhouse.
Ja, und auch nur von Frauen inszeniert. Großteil der Autorinnen auch Frauen. Also ja, definitiv ein gutes Beispiel dafür, aber ich bilde mir ein, dass Apple TV Plus da wahrscheinlich auch notgedrungen am Puls der Zeit sein muss.
Da haben sie besonders einen Kicker drauf.
Ja, aber machen sie gut. Mhm. Aber eben, das war, ja, war, ich war ein bisschen hin und her gerissen. Weil am Ende wird es dann wirklich nochmal richtig gut, aber über weite Strecken war ich nicht so richtig begeistert. Mhm. Aber wirklich nur aufgrund der Handlung und wie sie halt aufgezogen ist. Weißt du, weil schauspielerisch und so weiter, alles super.
Hm. Da ist Potenzial zum Verhauen.
Ja.
Was das Punkteraten angeht, aber gut. Gucken wir mal.
Okay. Jetzt mal die anderen Zahlen. Mhm. 8,3 gibt es auf IMDb. Metascore ist bei 79. so richtig gut, finde ich. Rotten Tomatoes von der Kritik 8,2, auch sehr gut. Publikum 3,9. So, jetzt guess.
Ja, ich bin ein bisschen am Schwanken, aber ich entscheide mich für die optimistische Variante und sage 7,5.
Ich bin bei 7.
Eine 7 doch nur.
Mhm. Tja.
Ja, was hat mich geritten, den Lee einfach auf die optimistische Variante einzutacken? Nee, der ist einfach kein Optimist.
He chose poorly.
Poorly, ja. Naja.
Fand ich, nee, so schlecht war es ja nicht. Mal einen halben Punkt daneben, das geht nur wirklich schlimmer.
Das geht schlimmer, ja. Siehe Lee bei Tangerine. mal wieder die Wunde zu stechen.
Ja, danke dafür.
Ja, bei den homophoben Gästen ist natürlich schwierig, so eine Queerstoffe da zu raten. Also
eben.
Aber die, kann ich dir den Wind aus den Segeln nehmen, das Problem hast du jetzt nicht, weil es gibt keine queeren Charaktere in meinem Film, den ich jetzt vorstelle. Jetzt. Natürlich nicht, informiere ich mich ja vorher, ja, auch. Eben. Weißt du?
Jetzt 80er Jahre Action-Kino.
Nee, gar nicht. Eine ganz andere Tonalität. Es geht wieder in den Zweiten Weltkrieg und ist eher ernsterer Stoff. Aufgrund des Machers des Films und aufgrund der Schauspieler, die hier vor der Kamera standen, war ich sehr interessiert und hellhörig, was den folgenden Film angeht. Und deswegen habe ich mir angeguckt. Und der heißt The Survivor aus dem Jahr 2021. Und der Macher des Ganzen ist Barry Levinson. Und Barry Levinson hatte seine Hochzeit definitiv im letzten Jahrhundert. Aber da hat er Filme gemacht wie Rain Man. Da hat er Filme gemacht wie Wake the Dog, Sleepers,
ja.
Good Morning Vietnam.
Zurzeit ist er der Sohn im Gespräch.
Zurzeit ist er der Sohn Sam Levinson im Gespräch wegen The Idol und Euphoria. Aber trotzdem ein großer und hat auch in diesem Jahrhundert einiges inszeniert und zu Papier gebracht. Ich habe ja auch diesen Robin Williams-Film hier gebracht neulich. Der war auch von Barry Levinson, der so mäßig war.
Mhm.
Wo er diesen Talkshow-Moderator
ja, mit dem
spielt,
Präsidenten.
Der dann zum Präsidenten wird, genau. Der war auch von Barry Levinson. Das Drehbuch stammt von zwei Leuten. Das ist einmal Justin Jewel Gilmer. Der hat ausschließlich Serien tatsächlich zu Papier gebracht. Sowas wie Halo oder The 100, jetzt so aus jüngerer Geschichte. Und dann ist hier noch gelistet als Drehbuch-Credit Alan Scott Heft. Und Alan Scott Heft ist der Sohn des Hauptcharakters, der hier in diesem Film beleuchtet wird. Der schrieb praktisch das Buch dazu.
Hm.
Und das ist Harry Heft. Und Harry Heft wird gespielt von Ben Foster. Und der ist für mich schauspielerisch in seiner Generation eine absolute Wucht und ist einer der Besten für mich. Also ich bin ein Riesenfan von dem.
Mhm.
Und bei vielen Leuten noch viel zu unbekannt, wenn du sagst, Ben Foster, weiß keiner, wer das ist, obwohl ihr den wahrscheinlich schon in dem einen oder anderen Film gesehen habt.
Mhm.
Und wir haben ja so ein Zweiter Weltkriegsszenario, weil Harry Heft wird 1940 ins KZ Auschwitz deportiert, wird von seiner Freundin dann getrennt, relativ früh am Anfang des Films, und muss dann wirklich ziemlich viel Leid über sich ergehen lassen. Und anderen muss er halt Leichen wegräumen von Leuten, die da eliminiert worden sind oder die aus der Gaskammer kommen, und er muss sie halt wegschaffen.
Oh shit.
Oder begraben oder was auch immer. Und bei dieser Situation, da ist noch ein Kollege von ihm bei, mit dem er sich da angefreundet hat in diesem KZ, rastet er halt aus, weil der Kollege von ihm halt irgendwie von einem Nazi halt irgendwie getreten wird, weil der in Tränen ausbricht oder weil ihm das emotional zu nahe geht. Und dann fängt er an, ihn zu treten und zu drangsalieren. Und dann platzt Harry der Kragen. Der stürmt dann auf den Nazi zu, auf den Offizier, und schlägt ihn halt grün und blau. Und reißt ihn halt zu Boden und verpasst ihm eine links und rechts. Und diese Szenerie wird beobachtet vom SS-Offizier Schneider. Und der erkennt tatsächlich sein Talent von Harry Heft, nämlich, dass der zuhören kann.
Mhm.
Und macht dann Folgendes. Dann fangen die Nazis in dem KZ Boxkämpfer zu organisieren an. Und der Verlierer wird eliminiert. Das heißt, der Sieger darf weiterleben bei diesen Boxkämpfen. Der Verlierer wird erschossen im Ring.
Okay.
Das ist das Szenario. Und Harry Heft ist der Typ, der praktisch von ihm unter die Fittiche genommen wird. Er steht quasi unter seinem Schutz. Das heißt auch immer so, da kommt wieder Schneider mit seinem Juden. Weißt du, so Schneiders Jude.
Mhm.
Und solange er die Kämpfe gewinnt, solange ist er safe.
Ja, super. Okay.
Und dann erleben wir das Ende vom Zweiten Weltkrieg und wir springen ins Jahr 1948. Wir sind in New York. Und Harry Heft hat inzwischen eine Karriere gemacht als Profiboxer. Macht auch Riesenwerbung damit, dass er der Survivor von Auschwitz ist. Weißt du, das ist so der Beitel, der immer so zugetragen wird. Mhm. Zeitungsartikel und so weiter verfolgen natürlich auch. Wo es heißt, so von wegen so, ja, berichten über ihn, dass er damals in Auschwitz sich so praktisch durchgekämpft hat. Von der jüdischen Community wiederum wird er teilweise auch sehr kritisiert und bespuckt, weil er nämlich auf den Rücken von den anderen dieses KZ überlebt hat. Das wird natürlich auch nicht von allen gut gefunden.
Ja.
Aber gut, ihm bleibt natürlich nichts anderes
übrig. Das ist halt der Punkt. Was wären die Alternative gewesen? Einer sollte ja sterben,
scheinbar. Das ist halt das Ding, ja. Und er ist jetzt Profiboxer und er steht vor einem WM-Kampf gegen Rocky Marciano. Damals amtierender Weltmeister. Und während er sich auf diesen Kampf vorbereitet, springen wir halt immer etwas unchronologisch teilweise in die Vergangenheit in diesem Konzentrationslager.
Oh, okay.
Und das ist etwas simpel gemacht, weil dann wird der Film plötzlich schwarz-weiß. Also alles, was in der Vergangenheit spielt, ist praktisch schwarz-weiß. Ja. Das ist auch nicht immer in der richtigen Chronologie. Und wenn der Film dann wieder ins Heute springt, dann ist es in Farbe. Hat es aber nicht wirklich Gebrauch, weil nämlich Ben Foster in der Darstellung von diesem Harry halt absolutes Biest schauspielerisch, der hat dann im KZ 30 Kilo sich abgemagert, um dann diesen komplett ausgemerzten KZ-Häftling zu spielen oder KZ-Insassen. Also richtig, du siehst die Knochen von ihm komplett, der ist richtig abgemagert, wenn er in diesen Ring steigt. Und dann für diese Szene in New York hat er innerhalb von 5 Wochen dann wieder 25 Kilo zugenommen. Und du siehst da die Unterschiede. Der hat 5 Wochen dann wieder 25 Kilo zugenommen und sieht da trainiert aus.
Bei diesen New York-Szenen. Das muss Mörder ungesund sein.
Das mag sein, aber hat sich da ziemlich ins Zeug gelegt, definitiv.
Weil macht die Haut da überhaupt mit? Ey, das ist ja krass.
Da fragst du mich zu viel. Und dann haben wir noch Nebenrollen oder insgesamt, was diesen Film angeht, sehr hochkarätige Besetzung. Also was diese KZ-Storyline angeht, der Nazi-Schneider wird gespielt von Billy Magnusson.
Oh. Witzig.
Der spielt den. Und der ist ja normalerweise eher so der Dummdödel.
Ja, total.
Hier ist halt Nazi im KZ. Ist schon auch eine krasse Besetzung.
Naja, also ich habe den schon oft in Rollen gesehen, wo er beides ist. Böse und blöd.
Ja, stimmt. Gab's auch. Definitiv. Dann haben wir einen Reporter, der die Geschichte von dem Survivor of Auschwitz zu Papier bringen will. Der wird gespielt von Peter Skarsgård. Auch kein Unbekannter. John Leguizamo trainiert ihn.
Okay.
Das ist der Trainer von Harry. Der Trainer von Rocky Marciano, auch kein Unbekannter, Danny DeVito. Und dann lernt er noch eine Dame kennen im heutigen New York, also beziehungsweise im New York von 1948. Die wird gespielt von Vicky Krieps.
Okay.
Kennen wir ja auch. Ist im letzten Shyamalan-Film. Und hier der Seidene Faden natürlich, weibliche Hauptrolle neben Daniel Day-Lewis.
Ja.
Ja, und inszenatorisch macht der Film so ein paar Sachen, die ich unglücklich finde. Dieses Schwarz-Weiß finde ich ein bisschen zu plakativ. Weißt du, dieses Switchen. Und die Nazis reden halt schlimmstes auswendig gelerntes Deutsch.
Okay.
Also Billy Magnusson hat halt so Sätze auswendig gelernt, die halt viel zu kompliziert sind, als das, weißt du, als dass ein Amerikaner die korrekt aussprechen könnte. Und das ist natürlich ein krasser Störfaktor, dass du denkst, okay, der Typ spielt einen Nazi und redet halt Deutsch mit einem Nazi-Offizier vor ihm. Aber
ist da nicht ein Deutscher besetzt?
Verstehst ihn gar nicht, nee. Ich glaube, es ist wirklich kein einziger Deutscher besetzt. Also er ist, glaube ich, auch, sind, glaube ich, nur ein, zwei Leute. Also du hörst halt im Hintergrund so von wegen so, Schneider wieder mit seinem Juden und so. Also sind meistens immer nur so One-Liner. Also der Einzige, der überhaupt irgendwas auf Deutsch sagt, ist tatsächlich eher Magnusson. Und das tut schon weh. Wenn du die Sprache sprichst, ist das schon, zieht sich alles zusammen bei dir. Aber ansonsten ist dem Film halt nicht viel vorzuwerfen, weil der ist halt schauspielerisch eine Wucht. Ich habe den Cast gerade aufgezählt, der ist Bombe. Ben Foster, mega Beast, der Score ist von Hans Zimmer. Also schon alles gute Leute, die hier beteiligt waren. Barry Levinson als Regisseur ist natürlich auch ein großer. Aber es ist so ein bisschen das Ding wie bei den jüngeren Spielberg-Filmen, so Bridge of Spies und Co. Du kannst dem Film nichts vorwerfen, weil er ist technisch natürlich rund inszeniert. Du hast gute Leute hier mitmachen oder vor und hinter den Kulissen. Aber emotional springt der Funke nicht so hundertprozentig über.
Ja, ich weiß genau, was du meinst, ja.
Und das hat auch das Problem von The Survivor. Also das ist auch ursprünglich ein TV-Film, was ich nicht wusste. Der war im Rennen um den Primetime Emmy 2022 und da habe ich halt gecheckt, okay, der ist ursprünglich auch fürs Fernsehen gedreht worden, deswegen hat er auch keine Kinoauswertung in dem Sinne gehabt.
Ja, das muss den aber nicht automatisch schlechter machen.
Nee, das muss den nicht wirklich schlechter machen, aber das ist, wie gesagt, also die Spielberg-Filme, die wir sagen, die waren ja auch alle im Kino, The Post und Co. und die sind auch alle gut. Und das würde ich auch über den Survivor sagen. Also das ist auf jeden Fall kein schlechter Film. Aber emotional lässt er dich so ein bisschen außen vor. Aber es ist trotzdem auf jeden Fall ein gutes Drama. Also.
Okay.
Wenig, was man dem Film vorsetzen kann, außer das, was ich halt erwähnt habe.
Ja, aber ich finde das halt schon vom Drehbuch her nicht wirklich edel gelöst, wenn du immer wieder aus einer Situation in die Vergangenheit springst, um das zu untermauern, was er gerade im Jetzt erlebt. Das finde ich halt dünn.
Mhm. Ja klar, dieses Trauma nimmt er natürlich auch mit, 8 Jahre später in New York, und er hat immer wieder diese Bilder vor Augen.
Ja, aber das könnte man eben auch anders lösen, finde ich.
Ja, ja, klar.
Weil dann ist ja, das ist ja genau das, er hat dann diese Bilder vor Augen und dann sehen wir als Zuschauer diese Bilder wahrscheinlich auch, weil wir dann eben zurückspringen in die Vergangenheit und das sehen.
Unter anderem, ja, ja.
Ja,
unter
eben
anderem auch in diesem Moment.
Das ist halt, finde ich, inszenatorisch immer ein ziemlich billiges Stilmittel.
Ja, definitiv. Zumal ja auch...
Und dann noch in Schwarz-Weiß, ja.
Ja, und er greift ja ein bisschen der Handlung voraus. Das heißt, also in dem Moment, wo wir Harry in New York sehen, 1948, weißt du, okay, er hat das KZ schon mal überlebt.
Ja, klar.
Das ist schon mal ein Moment, da würde ich als Filmemacher sagen, sollte ich mir das nicht lieber offen halten, dieses Fragezeichen, ob er überhaupt da hinkommt. Und dann den Film chronologisch erzählen. So ist für den Zuschauer klar, okay, er wird es auf jeden Fall, also alle lebensgefährlichen Situationen, die sich da zeigen, wenn er zum Beispiel sich weigert, irgendwie gegen den Boxer anzutreten, weil das sein bester Freund ist, die verpuffen in dem Moment so ein bisschen, weil du denkst,
das ist halt,
der wird da hinkommen.
Wie bei Bad Sisters, du weißt, das hat irgendwann geklappt mit dem Mord, aber dann siehst du halt folgenlang, dass es nicht klappt.
Ist unglücklich.
Ja.
Definitiv, ja. Ja, das ist Survivor aus dem Jahr 2021, geht 129 Minuten, hat ein bisschen Dramalänge.
Und das ist scheinbar echt eine wahre Geschichte, ja.
Und das ist eine wahre Geschichte, ja, genau.
Crazy. Also,
die hat sich tatsächlich so zugetragen, und das ist ein Boxerfilm im Zweiten Weltkrieg KZ, in der KZ-Umgebung. Also auf jeden Fall so noch nicht gesehen in dieser Form. Und Ben Foster hat sich hier wieder übelst reingehängt, um diesen Harry darzustellen.
Mhm.
Also der ist wie immer hier eine Wucht, also auch so. Wenn er sich dann wieder die Kilos antrainiert, erinnert es ein bisschen an Jack LaMotta, an Robert De Niros Leistung in Raging Bull.
Mhm.
Also auch so ein bisschen diese Transformation, weil da nimmt er auch extrem zu, wenn er dann sich zurückzieht vom Boxgeschäft, und kriegt er dann voll diese Wampe und so.
Mhm.
Und hier ist auch eine physische Wandlung vom Hauptdarsteller. Also da wurden so ein bisschen Erinnerungen an Scorseses Raging Bull von damals wach bei mir.
Mhm. Das ist ein dicker Vergleich.
Ja, ohne natürlich die Klasse zu erreichen. Also jetzt nur jetzt vom Feel.
Mhm.
The Survivor. Ich würde mal dann zu den Punkten überleiten, wenn es fein für dich ist.
Okay.
IMDb 6,7. Der Metascore liegt bei 71. Rotten Tomatoes 7,1. Vom Publikum gibt es einen 3,8 von 5. Und Letterboxd hier wieder ein bisschen kritischer als der Rest. 3,3.
Mhm. 7,5.
Das ist richtig.
Mhm.
7,5 ist richtig. Ein bisschen geschwankt, ob ich ihm dann doch eine 7 geben sollte, aber das ist wieder das Ding so. Eigentlich ist es ein guter Film. Also insofern...
So klang das auch, ja.
7,5 ist vollkommen richtig. Und wenn die emotionale Komponente noch dazukommen würde, dann wäre der Potenzial natürlich höher. Logisch.
Okay.
Alright.
Ja, ich war so ein bisschen inspiriert durch dich und Gods of Egypt.
Jetzt aber. Ich habe Lee inspiriert.
Ja, es war eine Kombination aus Dingen, weil, wie du weißt, gucke ich ja gerade wieder South Park durch.
Mhm.
Und da gibt es eine Folge, die heißt Make Love, Not Warcraft.
Okay.
Und da spielen die Jungs halt World of Warcraft und gehen da voll ab. Und ja, das ist eine sehr lustige Episode. Und dann hast du über Gods of Egypt gesprochen und dann bin ich drauf gekommen, Alter, Warcraft habe ich noch nie gesehen.
Ach, den Film, den habe ich auch noch nie gesehen, tatsächlich.
Und deswegen jetzt aus dem Jahr 2016 Warcraft.
Ach, okay, abgefahren.
Oder auf Deutsch Warcraft, Doppelpunkt, The Beginning.
Mhm. Jetzt bin ich sehr gespannt. Ich war damals bei der, wo der zum ersten Mal anlief, halt im Kino, im Sinister war das am Potsdamer Platz, unser Stammkino.
Mhm.
Da haben wir irgendeinen anderen Film gesehen. Und da war halt die Hölle los, weil das war der erste Tag, wo Warcraft lief. Und die standen über den kompletten Potsdamer Platz, über diesen kompletten Platz da, wo das Sony Center ist, standen die irgendwie bis auf die andere Seite, diese ganzen Nerds und Gamer, also so wie du sie sich vorstellst, also wirklich so, wie du dir einen Gamer jetzt vorstellst, so sahen die aus. Und die standen halt an, um da Ticket zu kriegen, wo ich dachte, Alter, was läuft nie? Und dann haben wir gecheckt, das ist die Premiere von World of Warcraft. Und
ach, die Premiere gleich, okay.
Ja, ja, und irgendwie so, also der Öffnungstag halt irgendwie. Und wir waren genau an dem Tag und wollten irgendwas anderes gucken und dachten so, ach du Scheiße.
Hast du denn irgendwelche Berührungspunkte mit dem Spiel?
Null.
Oder den Spielen?
Absolut null.
Ja, Dito.
Habe ich nie was mit am Hut gehabt. Bin auch nicht so ein, diese Rollenspielgeschichten sind komplett an mir vorbeigegangen. Da bin ich irgendwie kein Fan von.
Ja, ja, da hatten wir es ja schon ein paar Mal von und mir geht's halt super ähnlich.
Mhm.
Und deswegen, auch ich habe keine Ahnung, was bei Warcraft geht. habe da eben nur über sowas wie South Park oder was anderes irgendwie
okay.
Berührungspunkte gehabt. Ich habe das noch nie gespielt und auch nie irgendwie zugeguckt, wie das jemand spielt. Und ja. Deswegen, also es sei denn hier, das Spiel damals bei Arno war irgendwie Warcraft, aber ich weiß auch gar nicht, wie lange es das schon gibt und so, kein Plan. Das ist auch tatsächlich was, da geht es mir ähnlich wie dir. Mich interessiert das halt auch überhaupt nicht. Also ja, einfach, weil diese Sorte Spiel ist halt so null meins.
Dieses gehe dahin, um dann das zu machen und das einzutauschen und dann, keine Ahnung, dieses, ich will auch gar nicht so dieses, also gut, GTA ist ja auch ein Open-World-Spiel, aber zumindest musst du ja gezielt irgendwo hin, um irgendwas zu machen. So, da ist ja so, diese Spiele sind ja teilweise so offen gehalten, dass mir fehlt da die Linie. Also.
Ja, ich glaube,
will ja schon wissen, so, wo ich hin will, weißt du?
Ja, ich glaube, die leben dann fast ausschließlich von der Interaktion mit anderen Spielern.
Ja. Und da ich sowieso selten online spiele, sind das Spiele, die meistens an mir vorbeigegangen sind. Also.
Ja, eben. Ja, dann wollte ich halt irgendwie, hatte ich Bock auf so einen Popcorn-Film und dachte, jetzt mal gucken, ob das auch funktioniert, wenn man eben so gar nichts mit Warcraft am Hut hat. Mhm. Und ich wusste auch, dass das ein großer Film war, weil der 160 Millionen gekostet.
Ui.
Deswegen schon ein Blockbuster. Regie hat hier Duncan Jones geführt. Weißt du, wer das ist?
Nee.
Okay.
Also irgendwie kommt mir der Name bekannt vor, aber Duncan Jones?
Du hast mal mindestens schon 2 oder 3 Filme von dem gesehen, obwohl er nur 7 gemacht hat. Mhm. Bisher, ganze 7 Credits, vollständiger Name, Duncan Zoe Haywood Jones. Von dem stammt Moon.
Ach.
Ach.
Der Sohn von Sting, okay.
Nee, ist nicht der Sohn von Sting.
War das nicht der Sohn von Sting?
Nee. Der hat zwar auch einen recht berühmten Vater, aber Sting ist es nicht.
Dann habe ich es verwechselt.
Okay. Ja. Source Code war auch von dem. Mhm. Und Mute. Deswegen, also eigentlich hat er schon eine recht durchwachsene Vita. Das ist der Sohn von David Bowie.
Der Sohn von David Bowie war es?
Ja.
Zumindest nah dran. Ich wusste, das ist ein Musiker.
Ja.
Okay.
Na gut.
Naja, ähnliche Generation.
Komm. Ja, ja, auf jeden. Ja.
Beides 80er-Größen. Jetzt ist nicht so weit. Du hast nicht gesagt, das ist der Sohn von LL Cool J. Also das ist ja schon ein bisschen nah dran.
Ja, richtig. Auch Brite und so, passt schon. Mhm. Jedenfalls fand ich das so lustig, weil sein zweiter Vorname ist ja Zoe und deswegen ist einer seiner Spitznamen halt Zoe Bowie.
Okay.
Ja. Toll, oder? Ja, aus der ersten Ehe von David Bowie und der hat eben schon den ein oder anderen guten Film gemacht. Mhm. Und dann 2016 Warcraft, weil er wohl selber irgendwie auch ein großer Fan des Spiels ist, aber der war nicht der erste Regisseur, der hier auf dem Plan stand. Das ist so lustig. Das kann ich eigentlich auch mal so im Vorfeld erzählen, weil das, wie so oft bei so großen Studiofilmen, wird dann ein Regisseur dafür gesucht und ab einem gewissen Punkt war dann Sam Raimi hier in dem Projekt mit drin, war auch schon in der Vorbereitung und ist dann wieder raus. Dann gab es auch mal den Plan, dass Johnny Depp hier mitspielen sollte, weil der wohl selber auch sehr interessiert dran war. Also das hat auch hier wieder in der Entwicklung und der Vorbereitung verschiedene Etappen durchlaufen und am Ende wurde es eben Duncan Jones.
Wahrscheinlich dann alles Fans, oder? Wenn so, also kann mir vorstellen, dass Johnny Depp dann, dass er das Spiel wahrscheinlich mochte. Und
wahrscheinlich, ja.
Vielleicht deswegen, weil ansonsten, warum soll man denn so random, ja, wenn man mit dem Spiel keine Berührungspunkte hat, da mitspielen wollen? Also.
Geschrieben hat das Charles Levitt. Mhm. Von dem stammen auch Blood Diamond und K-Pax. Auch jetzt nicht gerade unbekannte Filme.
Ja.
Und als Duncan Jones dann dazu kam, hat der das Drehbuch nochmal radikal umgeschrieben. Hat viel damit zu tun, dass hier die, nennen wir es mal, Antagonistenseite im ersten Entwurf recht einseitig dargestellt wurde und er wollte da halt so ein bisschen eine Balance reinbringen, damit das nicht so platt einseitig ist, wie man es halt kennt, weil es geht hier auch mitunter um Orks. Also die haben hier ihre eigene Welt und das spielt eben eine große Rolle. Mhm. Und bei Herr der Ringe sind die Orks ja auch einfach nur die üblen Wichser. So, da wird ja keine Zeit drauf verwendet, auch irgendwie zu erzählen, dass es ein paar gute Orks gibt, sondern die sind ja von Natur aus böse.
Das stimmt wohl.
Ja. Und hier wird das aber nicht so erzählt, sondern hier sind die Orks sind zwar so ein Kriegervolk, die schon auch tendenziell alle Konflikte über Krieg lösen, aber die sind jetzt nicht von Natur aus böse. Okay? Deswegen wird dann auch der ein oder andere gute Ork etabliert und so sehen wir beide Seiten erstmal, weil es geht eben um diese Welt der Orks. Da hat jetzt ein Typ das Sagen, das ist so ein Hexenmeister, Gul'dan. Und der hat sich einer Magie bedient, die heißt Fel. Und die übernimmt alles. das ist natürlich so eine sehr böse Energie und die Leute, die von diesem Fell besessen sind, die gehen so sukzessive bergab, weil dieses Fell übernimmt halt dann dein komplettes Wesen und dein Körper und ja, so ein bisschen wie Evil Dead. Mhm. Ja, und jetzt nutzt Gul'dan aber das Fell, um ein Portal in die Welt von Azeroth zu öffnen. Das ist die Welt der Menschen. Um dieses Portal zu öffnen und auch offen zu halten, braucht er Menschen als Opfer. Denen wird dann so die Seele rausgezogen und das befeuert das Portal, dass das offen bleibt. Also die sind im Endeffekt Brennstoff für dieses Portal. Und in dem Moment, wo das geöffnet ist, kommt die ganze Orks-Horde, weil das ist so ein Zusammenschluss aus verschiedenen Ork-Stämmen, die dann Horde genannt wird, und die marschiert dann nach Azeroth und stellt damit natürlich eine Bedrohung für die Menschen dar. Mhm. In Azeroth regiert ein König, Lane Rin, und sein Schwager, der heißt Anduin Lothar, der ist so der Anführer vom Heer, der beschützt halt die Gegend dort. Die werden dann von so einem Magierlehrling kontaktiert, der denen eben erklärt, was hier Phase ist. Weil der das mitbekommen hat, dass dieses Portal geöffnet wurde und denen jetzt eben von dieser kommenden Bedrohung erzählen möchte. Jetzt gibt's neben dem Militär noch einen Magier, der wird auch The Guardian genannt, der Azeroth beschützt.
Wie die Zeitung, ja?
Mit seiner Magie. Wie die Zeitung.
Mhm.
Genau. Und dieser Herr wird von Ben Foster gespielt.
Ach.
Das ist Medivh hier in Scheiß. Der Rolle. Ja, ja. Deswegen finde ich es lustig, dass du den gerade als Hauptrolle hattest.
Wie geil.
Ja. Der Lodder, der wird von Travis Fimmel gespielt. Hier, Lothar und
der Ragnar.
Und der König. König und Königin in Azeroth sind Dominic Cooper und Ruth Negga. Preacher-Fans dürften etwas verwirrt sein. Das war wirklich das ein oder andere Mal so ein bisschen befremdlich, aber
stimmt, ja.
Ja, die beiden, die sind hier das Königspaar. Und der Guardian wird eben von Medivh, der Guardian wird von Ben Foster gespielt, und dieser Zauberer-Lehrling, Khadgar, der wird von Ben Schnetzer gespielt. Der war die männliche Hauptrolle in dieser Hulu-Serie Why the Last Man. Mhm. Erinnerst du dich? Da gab es ging es ja nur um einen Typen.
Steinzeit-Ding da, ja.
Nee, das war so ein dystopisches Ding, wo es nur noch Frauen gibt.
Wo es noch einen einzigen Mann gab, oder?
Genau,
so.
Ja, und ja, das war er, ja. Ja, und dann werden die Orks auch von prominenten Menschen gespielt. Das ist natürlich komplett CGI. Aber die Stimmen stammen hier mit unter von Toby Cabell, Clancy Brown, Daniel Wu. Also schon auch hier namhafte Leute. Und dann nehmen die Menschen irgendwann so eine Ork-Lady gefangen, beziehungsweise die ist so eine Mischung aus einem Ork und einem Menschen. Und die wird von Paula Patton gespielt.
Mhm.
Und das ist ein bisschen absurd, weil die ist eindeutig Ork, also halt weil grünliche Haut, und dann hat die unten halt diese fiesen Zähne, die so rausstehen.
Mhm.
Und trotzdem wird die dann aber von den Menschen, von jedem Einzelnen irgendwie heiß gefunden. Und dann will der Zauberer irgendwie was von der, und dann ist aber auch hier Lothar nicht uninteressiert und so, irgendwie finden die alle heiß. Ja klar, weil es halt Paula Patton ist und das leider halt in einem Kostüm, was wirklich aussieht, als hätte sie sich halt irgendwie Sexy Ork für Halloween gekauft.
Heidi Klum lässt grüßen. Ja, jedem sein Fetisch, sag ich mal.
Ja, aber das sticht schon ein bisschen raus, weißt du, weil die CGI und alles ist geil gemacht. Also es sieht natürlich schon über weite Strecken aus wie ein sehr, sehr gut animiertes Computerspiel oder Videospiel. Aber die CGI ist trotzdem gut. Weißt du, weil die machen ja hier eine komplett eigene Welt auf und da ist das stimmig.
Okay.
Und dann ist sie halt in ihrem Ork-Kostüm echt so ein bisschen, war für mich so ein bisschen Fremdkörper.
Mhm.
Ja. Weil hier wird ja eben auch viel gezaubert und so, und all das, da kommt natürlich Mörder CGI zum Einsatz. Ich meine, der Film war 20 Monate in der Post.
Das ist eine ganze Menge, ja.
Ja, eben. Da ist der Dreh ja verschwindend kleiner Anteil im Vergleich. Und deswegen, also die 160 Millionen, die sieht man schon. Ja, und ich glaube zur Handlung, also ist klar, ne? Natürlich geht es dann darum, irgendwie die Orks aufzuhalten.
Mhm.
Und die müssen aber halt, also der Ursprung, warum die eben auch als gut etabliert werden. Die müssen halt, weil ihre Welt eben unter diesem Fell völlig kaputt geht, müssen die halt weg, um überhaupt weiter existieren zu können. Und dann suchen die einen anderen Planeten, und weil aber eigentlich nur dieser Gul'dan halt der Wichser ist, führt er die nach Azeroth, wo die ganzen Menschen sind, die er halt weiter für sein Fell benutzen kann.
Okay.
Ja.
Ja gut, klingt nach einem billigen Aufhänger auf jeden Fall, um die Fantasy-Welt darauf zu machen, aber.
Ja, also da habe ich so ein bisschen versucht zu recherchieren, was sich aber echt nicht einfach gestaltet. Also zum einen, weil die Trailer-Facts für mich natürlich voll böhmische Dörfer sind, wenn die mir dann erzählen, das ist aus dem Spiel und das ist aus dem Spiel und die Figur ist eigentlich sonst so und so, und das mit tausend Namen überhäuft, von denen ich halt noch nie was gehört habe. Und deswegen bin ich schon ein bisschen überrascht gewesen, dass ich dieser Handlung dann doch folgen kann. Wobei, auch da habe ich dann eben gelesen, dass die Handlung so gibt's nur ganz rudimentär in vereinzelt irgendwelchen Spin-off-Büchern, Schlag mich tot und so, weil im Spiel, wie du ja schon vorher gesagt hast, gibt's ja erstmal so keine Handlung. Oh, das hat sich wohl auch über die Spiele so durchgezogen. Also zumindest nicht diese hier. Und deswegen für eine Videospielverfilmung, klar ist das eigentlich eine, wenn du es runterbrichst, eine recht generische Handlung von halt gut gegen böse und die Guten werden bedroht und so. Aber das geht schon, echt. Also ich habe wirklich Schlimmstes erwartet und dafür war ich echt gut unterhalten.
Also soll ja, also selbst eine Videospielverfilmung soll ja auch für Leute funktionieren, die eben keine Berührungspunkte mit dem Spiel haben. Also wenn da jetzt nur jetzt irgendwelche Anspielungen und Weißer und Hints sind aufs Spiel, das ist ja bescheuert, wenn man das als Film aufzieht. Also es muss ja auch so gehen. Das sind wahrscheinlich wieder so diese Easter Eggs, die du vielleicht nicht erkannt hast, weil du das Spiel nicht zockst.
Ganz offensichtlich, weil deswegen meinte ich ja in den True Effects, da steht dann ja der Typ hinten rechts mit der Axt, ist halt sonst in dem Spiel und so voll der prominente Charakter. Und ich nur so, ja okay, what the fuck.
Solltest halt trotzdem den Film noch genießen können.
Aber wie hier die Action inszeniert ist, also auch was die hier bildsprachlich machen, mit so, gibt so verschiedene Einstellungen und Kamerafahrten, die wirklich cool sind. Das ist schon sehr dynamisch alles. Und schon auch über weite Strecken so, dass man gut die Orientierung behalten kann, was ja auch bei so Gemetzel, wenn da irgendwie ein paar tausend Leute aufeinandertreffen, ja manchmal nicht der Fall ist. Und das geht echt gut klar.
Okay.
Naja. Vielleicht auch noch erwähnenswert, Musik ist von Ramin Djawadi, der Herr, den die meisten wahrscheinlich durch das Game of Thrones Thema kennen.
Ja, und Westworld.
Natürlich auch das.
Ist ein guter, eigentlich.
Naja.
Für so markante Titelmelodien.
Jetzt habe ich ja vorhin erzählt, dass ab einem gewissen Zeitpunkt Sam Raimi als Regisseur vorgesehen war. Wer sich selber dafür eingesetzt hat, hier Regie führen zu dürfen, war Uwe Boll.
Ach.
Der hat dann nämlich direkt die Firma Blizzard kontaktiert, die wohl da drüber steht, und die haben den abgelehnt. Und dann hat Boll selber in einem Interview erzählt, was so die Begründung war.
Jetzt bin ich mal gespannt.
Die haben halt gesagt, nee, wir verkaufen ihnen die Filmrechte nicht. Erst recht nicht an sie. Also haben sie wohl noch betont, dass so, also wenn wir die an irgendjemand verkaufen, schön und gut, aber nicht an sie.
Als letztes, ja. Okay.
Weil das Spiel so ein großer Erfolg ist, und vor allem auch das Online-Spiel und so, hatten die halt Schiss, dass wenn da ein schlechter Film bei rauskommt, dass dann eben auch die laufenden Einkommen über die Online-Spiele irgendwann den Bach runtergehen. Also haben die gesagt, nee, danke Herr Boll. Lieber nicht.
Image-Shading, der Herr Boll.
Ja, also da stand natürlich schon ein bisschen was auf dem Spiel. Das kann ich auch verstehen. Also, will gar nicht wissen, wie viel Kohle die mit ihrem Spiel einnehmen. Also, das ist ja heute noch Thema, oder?
Ja, ja, Warcraft. Definitiv. Kennt man. Also, selbst wir, die es nicht gezockt haben, haben ja den Namen schon mal tausendmal gehört.
Ja. Und Duncan Jones war eben derjenige, der das hier reingebracht hat, dass die Orks nicht nur einfach die bösen Monster sind, sondern dass er die irgendwo auch menschlich dargestellt hat, weil eben hier der Protagonist quasi bei den Orks hat halt Frau und Kind und ist versucht halt für die jetzt irgendwie ein Fortbestehen zu organisieren.
Okay.
Und ist halt quasi gefangen in diesem Klüngel und Gul'dan, der jetzt hier einen Krieg anzetteln will und so. Weißt du? Also die haben halt auch dann kriegen eine Motivation, die man halt irgendwie empathisch nachempfinden soll. Ja, und ich meine, also dass sie sich für Duncan Jones entschieden haben, das hat denen irgendwie recht gegeben, weil mit seinen 439 Millionen, die er dann gemacht hat, ist das Stand heute die erfolgreichste Videospielverfilmung ever. Aber jetzt gibt er das, der war ein Flop.
Echt, ja?
Das finde ich so krass. Der Film hat 100, jetzt gibt dir das, Alter. Der hat 160 Millionen gekostet, hat knapp 440 eingespielt. Hollywood Reporter hat gesagt, dass der damit 15 Millionen miese gemacht hat.
Was?
Zu hart. Jetzt gibt es aber Studio Executives von anderen Studios, die sagen, das muss eigentlich in der 30 bis 40 Millionen Range sein, was die hier miese gemacht haben.
Was denn das für eine Range?
Alter, oder? What the fuck? Ja, oder was haben die für die Rechte bezahlt? Oder also.
Ja, ja, oder überhaupt für das.
Alter, ja. Was auch immer. Also, ich weiß nicht, ob ich so viel Werbung mitbekommen habe damals.
Also, je größer der Film ist, desto. Man sollte ja immer 50% dann draufrechnen. So, weißt du, das Doppelte. Ja,
100%.
100%, genau. Ja. Also, das Doppelte vom eigentlichen Budget noch an Werbetas bei großen, ja, Filmen. Bei kleinen ist natürlich weniger verhältnismäßig. Aber das.
Ja.
Das ist wirklich sehr viel mehr.
Die haben gesagt, also alles unter 450 Millionen ist ein Minusgeschäft bei dem Film.
Alter.
Und anscheinend waren es noch mehr, wenn man da manchen Leuten Glauben schenken darf. Aber Alter, was ist das denn für eine Rechnung? Da legst du den erfolgreichsten die erfolgreichste Videospielverfilmung hin und dann ist
das...
Mach's miese damit, ey.
Da sieht man mal, wie beliebt dieses Genre ist.
Ey, und was da für ein Druck drauf ist, ne? Also wo man, also weil manche Fans ja mal sagen, hey, was wollen die denn und so. Ja, Alter, also manche Filme kosten ja noch mehr als das.
Mhm.
Und wenn dann eben Marvel irgendeinen Film macht, der 300 Millionen kostet und dann regen sich Leute auf, dass es halt irgendwie generisch ist. Und du musst halt versuchen, so viel Leute wie möglich damit zu kriegen, damit du überhaupt auf Null kommst, Alter. Also das ist halt an sich schon so eine beschissene Rechnung.
Mhm.
Und das ist schon krass. Also hätte ich auch nicht gedacht, mit der Marge, dass das noch ein Minusgeschäft ist. Aber ja. Hart.
Hm.
Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Zu Warcraft. Und dann hätte ich noch Zahlen, wenn du willst.
Ja, dann hauen wir raus, die Zahlen.
6,7 gibt es auf IMDb. Ach, ein Hinweis noch. Der ist PG-13. Das tut der Nummer natürlich auch nicht gut, weil hier werden natürlich eine Menge Äxte geschwungen und Schwerter und sonst was. Und da hier werden schon, also der Bodycount ist hier echt hoch.
Mhm.
Weil, also diese Orks, also auch schon die Größenverhältnisse, ne? So ein Ork ist halt irgendwie dreimal so groß, fünfmal so groß wie ein Mensch. Und wenn dann da so ein Ork angerannt kommt und seine Axt schwingt, dann nimmt er halt mal kurz irgendwie 10 Leute mit. Und deswegen, der Bodycount ist hier echt hoch, aber du siehst natürlich so gut wie kein Blut. Das Blut, was du dann siehst, ist von den Orks und das ist halt grün, oder?
Grün, ja. Dachte ich mir. Das versuchen die ja dann immer in einer anderen Farbe darzustellen, damit es nicht so grafisch ist.
Ja. Ja, deswegen PG-13 tut der Nummer nicht unbedingt gut, aber ist bei dem Spiel natürlich verständlich, dass die dann auch Leute ins Kino holen müssen, die halt dieses Spiel spielen und die sind ja tendenziell schon jünger.
Mhm.
Ja, Metascore ist bei 32. Hätten vielleicht doch Uwe Boll machen können. Auf Rotten Tomatoes gibt es 4,4 von der Kritik. Publikum hingegen ist bei 4,1. Das sind im Vergleich 29% Empfehlung von der Kritik und 76% Empfehlung vom Publikum.
Da ist schon ein kleiner Unterschied, ja,
ja,
zwischen Publikum und Kritik.
Letterboxd 2,5.
Ja, genauso ambivalent geht es in unserer Bubble hier vonstatten, wenn ich mir mal die Leute aufgerufen habe, die den gesehen haben. Also von Eriks 1-Sterne-Bewertung bis Supporter Promo und Supporter Andi, die bei 4 Sternen sind, ist die ganze Marge auf jeden Fall am Start. Also von wirklich gut unterhalten worden bis scheiße.
Ja, dann
alles dabei.
Lasst uns doch mal bitte wissen, mich würde wirklich brennend interessieren, inwiefern die, die es gut oder schlecht gefunden haben, einen Bezug zum Spiel haben.
Ja. Schreibt es in die Kommentare.
Ja. Unbedingt.
Keine Mails schicken. Das
Wie?
Ist zu wenig Interaktion. Schreibt es in die Kommentare.
Guess with Traffic.
Ich brauche Traffic.
Schwer, genau. Von Hakan inspiriert.
Ja,
okay.
Schwer von Hakan. Wir, ja, brauchen Traffic. Deswegen
liebe Grüße
in die Kommentare. Nein, ihr dürft natürlich auch gerne E-Mails schreiben. Bewegtbanausen@gmail.com geht auch.
Ja.
Ja. Bei deinen Aufrufen kommen ja immer hier irgendwie seit lange Erklärungen von irgendwelchen
Sachen. Ich freue mich. Ich finde das cool, Alter.
Ja, siehst du. Also ja, die Leute hören auf uns, will ich damit sagen.
Ja, weil es ist ja nicht so, als würde ich jetzt hier permanent Interesse heucheln, was deine Meinung angeht, sondern manchmal interessieren mich ja dann auch die Meinungen anderer Leute.
Manchmal ist es so.
Und gerade wenn das, ich finde es ja spannend, wenn das so auseinandergeht ist das ja total interessant, Alter, weil wenn dann Leute sagst, 4 Sterne und ein anderer 1, also
das ist schon eine ordentliche Marge, ja.
Die haben unterschiedlich viel Spaß gehabt mit dem Ding und das finde ich halt bei so einem Film schon interessant. Weil ja, das ist halt natürlich komplett Fantasy und die Welt musst du halt fressen.
Mhm.
Aber ein paar Sachen sind hier wirklich unfassbar generisch. Es gibt hier eine Entwicklung von einer Figur, die am Anfang halt als gut etabliert wird und man sieht es meilenweit kommen, dass mit der noch was passieren wird, was in eine andere Richtung geht. Und das ist halt wirklich, also ein Wink mit dem ganzen Zaun, Alter, kriegst du hier von Latz geballert. Also deswegen,
so schlimm, ja.
Ja, ja, also klar.
Ja, dann gerne Feedback her. Ja. Also besonders so Leute wie Timo Weltenschreiner natürlich, die einen Hang zu Fantasy-Stoffen haben. Da bin ich ja besonders gespannt, weil das ja müsste ja eigentlich deren Baustelle sein.
Mhm.
Und dann bist ja fast, ist ja ähnliche Basis wie dann ich bei Gods of Egypt, weil ich habe ja auch so gut wie gar nichts erwartet und habe ja die Schläge mitbekommen, die der Film halt kassiert hat im Vorfeld, bevor ich den gesichtet habe und war dann doch überrascht, wie gut der war. Und du klingst auf jeden Fall auch eher positiv gestimmt.
Naja, also weißt du, dass jetzt irgendwelche Arthouse-Kritiker diesen Film hier stumpf finden und dem nichts abgewinnen können.
Nee, muss ja, ja okay.
Das liegt klar auf der Hand.
Ja, muss ja nicht, sondern ich glaube auch, dass, also jetzt neben den Arthouse-Kritikern glaube ich vielleicht, dass der ein oder andere Fan definitiv auch den Film abstraft, weil er halt zu genau hingeguckt hat, weil er gesagt hat, nee, dann bleibe ich doch
mal spielen. Weißt du, ich glaube, das ist vielleicht sogar das, wie das Phänomen bei D&D.
Hm.
Ich finde, ich habe wirklich schon eine Menge Popcorn-Filme gesehen, die ich sehr viel seelenloser fand als den.
Mhm.
Weil ich bilde mir ein, dass die da schon mit Herz bei der Sache waren.
Und die CGI fand's auch gut?
Ja.
Okay. Naja, bis jetzt hatte ich eigentlich kein Interesse, den zu gucken, aber vielleicht schaue ich ja doch mal rein. Du hörst dich ja dann noch sehr positiv an. Irgendwie hatte ich bisher nicht so einen Bock drauf.
Nee, aber also ich habe wirklich, ich habe echt Schlimmstes erwartet.
Okay, also hat mitunter auch damit zu tun, dass ich, wie gesagt, keine Berührungspunkte mit dem Spiel habe, deswegen dachte ich auch so, ja, was soll ich mir jetzt im World of Warcraft-Film angucken? Okay.
Ja, ich meine, du hast ja, wirst mit der Besetzung hier wahrscheinlich schon auch eine Menge anfangen können. Hast du ja gerade gesagt, Ben Foster.
Ja, ne? Ben Foster ist immer ein Argument, hier, das stimmt.
The Guardian.
Mhm. 7,5.
Nee, so.
Also so hoch dann doch nicht.
So hoch dann doch nicht. Nein.
Jetzt schwingt hier meine Gods of Egypt-Euphorie natürlich auch mit rein.
Ja, wahrscheinlich. 6,5.
6,5 nur?
Ja.
Okay, gut. So wie du zusammengezuckt bist, dachte ich jetzt, okay, du bist bei der 4 oder so.
Nein, 6,5.
6,5 nur? Ja. Ja, gut, okay. Ich
dachte, ja, nur.
Ja, ich dachte, du konntest ihn gut gucken, so, das ist 6,5.
Aber kann man doch mit 6,5?
Ja. 6,5 ist Medium durch.
Aha. Na gut.
Org for Morg. Gut. Stop! Collaborate
and listen. Weiter geht's. Du bist dran.
Ich bin dran. Gut. Um den Ausgleich und das Gleichgewicht wiederherzustellen, dann bringe ich mal eine Serie.
Mhm.
Habe ja einen Film und eine Serie jeweils gebracht. Und die ist von FX. Und die könnt ihr bei Disney Plus gucken. Und ist eine Serie, die einige Leute da draußen und bei euch in der Hörerschaft definitiv einige sehr gerne gucken und sehr mögen. Die erfreut sich einiger Beliebtheit in letzter Zeit. Und das ist The Bear. Aus dem Jahr 2022. Gerade ist die zweite Staffel raus. Und hat für Furore gesorgt auf verschiedenen Preisverleihungen. War im BAFTA-Rennen, war im Critics' Choice-Rennen, war im Golden Globe-Rennen. Also
das lässt auch nicht ab. Ich habe da gerade heute schon wieder was gelesen. Alter, das ist so krass.
Die ist riesen Hype. Ich habe auch die Seasons verglichen, jetzt zahlenmäßig. Und die zweite ist halt nochmal eine Stufe höher. Also,
hast du jetzt beide Staffeln gesehen?
Ich habe nur die erste Staffel gesehen.
Ah, okay.
Das ist jetzt der Stand der ersten Staffel. In die zweite habe ich noch nicht reingeguckt. Die folgt dann nächstes Jahr, nach meinem System. Aber ich kann schon mal ein Bild.
Jetzt bin ich ja mal gespannt.
Kann ich schon mal ein Bild hier schaffen, was die erste Staffel angeht. Du hast reingeguckt, wenn ich richtig.
Digga, ich habe 2 Anläufe genommen.
Ja?
Und nee, ich hab's nicht hinbekommen, weiter zu gucken. Ich find's nicht geil.
Okay, ich bin gespannt, wie dann, wie unser Fazit dann zusammenpasst. Aber vielleicht überrasche ich dich dann mit meiner Meinung. Gucken wir mal. Der Creator ist Christopher Storer. Das ist unter anderem auch der Creator gewesen von Rami.
Fand ich auch nicht geil.
Habe ich nicht gesehen, produziert aber unter anderem auch 8th Grade, den du wiederum sehr gut fandest, diesen Film. Und wir haben in der Hauptrolle Jeremy Allen White, das ist Lip von Shameless in erster Linie. Da ist er uns natürlich sehr bekannt. Und der spielt Cammy Berzato oder Berzeto und der übernimmt einen traditionsreichen, aber sehr runtergekommenen Sandwich-Shop in Chicago. Vorher hat sein Bruder diesen Sandwich-Shop geführt und dieser hat sich umgebracht, kann man an der Stelle sagen, schon am Anfang der Serie. Und Cammy selbst kommt aus einem Nobelrestaurant und landet halt in einer nicht so dollen Gegend Chicagos mit halt sehr durchwachsen professionellem Personal und noch weniger professionellen Richie, das ist nämlich ein Kumpel von seinem Bruder, der immer noch in diesem Laden involviert ist. Der schleppt halt immer Knarre mit sich rum, ist halt ein absoluter Fuck-up und lässt sich auch nichts sagen und dealt auch nebenbei noch um den Laden rum und in dem Laden, was hilft natürlich auch nicht, aus dem Laden jetzt irgendwas Seriöses zu machen. Und jetzt geht's um Cammys Hustle halt in diesem, ja, in der Küche halt von diesem Laden, weil der kommt halt aus einem großen Fünf-Sterne-Restaurant und hat jetzt halt Stress, diese eingefahrene Crew halt von neuen Methoden zu überzeugen, beziehungsweise wie es vielleicht besser laufen könnte oder wie man einige Dinge ein bisschen produktiver gestalten kann. Und immer wenn er mit einer Idee um die Ecke kommt, sagen die, nee, wir haben das aber immer so und so gemacht.
Naja, zumal dieser Sandwich-Shop ist halt wirklich weit entfernt von Fünf-Sterne. Das ist halt schon echt so ein Arbeiterschuppen.
Ja.
Und ich weiß gar nicht, ist das nicht auch sogar Southside Chicago?
Das ist eher im Süden, ja, definitiv.
Weil das fand ich ja so witzig, weil das halt wieder irgendwo so ein Shameless-Szenario ist.
Ja, das stimmt, ja. Gleiche Location. Ich weiß gar nicht, ob Jeremy Allen White selbst auch aus Chicago ist.
Eine gute Frage.
Das wäre mal gut zu wissen. Vielleicht ist er ein Local und deswegen wird er besetzt in diesen ganzen Stoffen, die da in dem Dreh spielen. Die Darstellung des eigentlichen Sandwich-Shops und des Stores selbst finde ich halt ein bisschen inkohärent im Laufe dieser 8 Folgen der ersten Staffel, weil
inkohärent.
Ja, weil teilweise hast du von Langeweile, wo halt nichts passiert und wo die sich halt die Beine in den Bauch stehen zum Primetime, bis irgendwie 500.000 Bestellungen auf einmal, hast du halt die ganze Palette. Und ich frage mich halt die ganze Zeit, warum. Der ist halt...
Weil nicht erzählt wird, worüber sich dieser Erfolg, was diesen Erfolg oder Misserfolg ausmacht.
Es wird nicht erzählt. Ja. Es ist halt zwischenzeitlich ist es halt so, dass die Leute halt wirklich bis auf die Straße irgendwie anstehen, um sich ein Sandwich in diesem Laden zu holen. Und davor hieß es halt, dass dieser Laden komplett runtergekommen ist, dass die keine Gäste haben, dass sie keine Kunden haben. Und ich frage mich, woher kommen jetzt die Leute auf einmal? Mhm. Und dazu muss man sagen, dass der Bruder den Laden auch komplett verschuldet hinterlassen hat. Mhm. Das heißt, der hat sich komplett verschuldet, der Laden ist im Minus, der hat schlecht gewirtschaftet. Und das ist natürlich auch eine Sache, wo sein kleiner Bruder das irgendwie wieder rausholen muss.
Und hängt da nicht irgendwie der Vater mit drin, also sentimental auf irgendeinem Level, warum er überhaupt so besessen ist, diesen Shop jetzt wieder zu reanimieren?
Ja, da gibt es noch einen familiären Background, der da noch mit reinspielt, definitiv.
Ja.
Und,
weil, also, ich habe mich halt auch relativ schnell gefragt, so, ey, Digga, warum gibst du dir überhaupt diesen Stress? Also, du hast ja anscheinend einen guten Job gehabt und warst recht gesettelt und so karrieremäßig, weißt du? Ich glaube, darüber erzählen
die. Ja, das ist eine emotionale Basis, die da mit reinspielt. Und er zeigt natürlich auch diesen Stress, den du als Chef in der Küche, ganz egal ob jetzt Fünf-Sterne-Lokal oder halt in so einem Imbiss oder einem Sandwich-Shop, es kann halt ein super stressiger Job sein. Und man hat ja auch, glaube ich, eine Statistik irgendwo mal aufgestellt, wie viel letztendlich auf Droge sind von denen, weißt du? Wie sich da aufputschen mit irgendwelchen Mitteln und vollkoksen, damit die da überhaupt irgendwie diese Schicht da durchstehen.
Ich habe noch nicht viele Köche kennengelernt, die keinen Koks nehmen.
Ja, ich kenne auch einige definitiv aus der Warte.
Weil was ich so krass finde, weil so mit Schmecken und Koks, also das finde ich halt irgendwie so krass.
Weißt dich?
Ja, klar. Mhm. Oder als Koch, aber ja gut.
Kannst du recht haben. Du hast recht frische Gesichter, gerade was diese Crew angeht, was die Leute angeht, die hier mitarbeiten. Du hast vielleicht den einen oder anderen mal gesehen, aber du hast dann doch zwei bekannte Schauspieler im Cast. In Rückblenden sehen wir nämlich den Bruder, der sich umgebracht hat. Und der wird gespielt von John Bernthal. Das ist auf jeden Fall kein Unbekannter. Und dann spielt noch Oliver Platt mit. Mhm. Der spielt einen Herrn, den die Familie auch schon lange kennt und der eher auf krimineller Seite unterwegs ist, aber finanziell halt besser aufgestellt ist und da mal ab und zu auch den Laden unterstützt hat und jetzt das Geld einfordert, was er nämlich dem großen Bruder geliehen hat und der kleine Bruder muss halt irgendwie zurückzahlen. Auch eins von diesen großen Hustles. Und jetzt geht es natürlich um Jeremy Allen White, der diesen komplett von allen Seiten belagerten und Personal quatscht ihn voll und er muss diesen Laden führen und er hat diesen Stress und dann stehen die Kunden da draußen und das wird in manchen Folgen ganz gut inszeniert, dass dieser Stress auch rüberkommt, dass das auf jeden Fall rüberschwappt. Also es ist auf jeden Fall inszenatorisch, ist es gut. Aber um jetzt mal deine Tonalität jetzt aufzugreifen, ist halt krass überbewertet. Also ich finde, The Bear...
Don't believe the hype.
Don't believe the hype. Ich finde halt alles, womit ich eingeleitet habe, diese Preisverleihung und die Zahlen jetzt, die ich vorlesen werde, wären halt der Serie nicht gerecht, weil ich finde sie ganz nett oder cool, aber absolut nicht überragend.
Mhm.
Und was der Serie hilft, ist, dass die Folgen immer recht kurzweilig sind, dadurch, dass sie irgendwie um die halbe Stunde gehen. Und in diesen 30 Minuten passiert halt immer irgendwas so, dass du sagst, okay, 30 Minuten sind jetzt relativ schnell vorbei. Also ich habe jetzt hier keine großen Längen verspürt, dass ich jetzt Langeweile habe, die Serie zu gucken. Aber es ist auch so, dass ich denke, irgendwie so richtig viel ist jetzt nicht passiert in der Folge.
Mhm. Ich habe ja zwei Folgen gesehen.
Zwei Folgen, okay.
Und die fühlten sich für mich so an, als hätten die Filmemacher gerne sowas wie die Safdies gemacht.
Mhm.
Aber es funktioniert Safdies halt nicht in der Küche. Dem Level. Ja, weil dieses Klaustrophobische, wie dieser Sandwich-Shop erzählt wird, das mhm. sind ja auch immer wirklich wahnsinnig nah dran und es ist eine übelste Hektik, die da erzählt wird.
Ja, die Kamera ist immer in Bewegung, stimmt.
Das kommt rüber. Eben mhm. so nahezu alles aus der Hand gefilmt und immer alles recht hektisch yep. inszeniert und so weiter. Der Teil kommt rüber. Aber Alter, ich bin damit nicht warm geworden, echt. Und ich habe es echt versucht. Also
das ist abgefahren, weil wir sind, ich meine, gut, ich bin trotzdem dann Serien irgendwie treuer und ziehe das dann durch. Aber bei Serien, die so extrem gehypt sind, wo du sagst, verstehe den Hype nicht so ganz, da bin ich oft bei dir, weil wir hatten das auch bei Schitt's Creek.
Mhm,
weißt
stimmt,
du, das ja. ist ja auch eine Serie, die extrem so bei irgendwelchen Preisverleihungen unterwegs mhm. war und die von allen geliebt wird, wo du dann gesagt hast, Alter, ich habe jetzt mehrfach irgendwie versucht, da eine Folge anzugucken oder habe 2, 3 Folgen gesehen und verstehe den Hype nicht.
Ja.
Und mir geht's genauso. Also mir geht's bei Schitt's Creek so und mir geht's bei The Bear jetzt auch so. Mhm. Mit dem Unterschied, dass ich die dann trotzdem weitergucke, weil ich denke, kann man schon machen.
Ja.
Aber überbewertet.
Denk mir halt immer, es gibt zu viel gute Sachen.
Ohne Frage, ja.
Ja.
Muss man da ein bisschen ausmisten. Aber ich finde, dass die Länge dann für eine relative Kurzweiligkeit.
Also es war schon immer noch so, dass ich es nicht komplett beerdigen wollte, aber eben, also nach 2 Folgen war ich halt immer noch so, dass ich es eher nicht gut fand, als mhm. so, dass ich tierisch Bock hatte, nochmal eine Folge zu gucken.
Ich
fand es fast eher anstrengend, weil halt eben diese Hektik, die erzählt wird, aber ansonsten, wie du schon gesagt hast, hab ich das Gefühl, die Geschichte nimmt jetzt nicht Murder Drive auf.
Mhm.
Ja.
Ja, hier hilft vielleicht dieses weird. System von mir, dass ich halt eine Folge pro Woche gucke und mhm. Wenn ich 2, 3 Folgen sehen würde, würde ich wahrscheinlich auch denken, naja, irgendwie habe ich keinen Bock mehr.
Aber na gut, da war es jetzt tatsächlich auch so, dass ich eine Folge gesehen habe, fand das unaufregend und mhm. dann habe ich echt eine ganze Weile gewartet und mir dann mal eine 2. Folge angeguckt und war immer noch so, dass ich dachte, was ist mit diesem Hype, Alter, ich blick's nicht.
War nicht besser. Ja, auch hier wieder, schreibt es in die Kommentare.
Ja.
Wer auch immer The Bear gesehen hat und wer diese Serie feiert und wenn ihr das anders seht als wir, würden wir natürlich auch gerne wissen, warum oder was ihr hier besonders mögt an der Serie. Und es klingt so, als wenn wir jetzt hier irgendwie einen Social Media Berater irgendwie am Start haben, der uns sagt, so ja, wir müssen jetzt hier immer irgendwie.
Genau, ihr müsst zu mehr Interaktion aufrufen.
Ihr müsst aufrufen zu mehr Interaktion. Genau. Das klingt so, als wenn er hier jetzt gerade irgendwie eine neue Schiene fahren. Also,
ja, genau.
Wenn ihr keinen Bock habt, schreibt es nicht in die Kommentare.
Wir haben jetzt Social Media for Dummies gelesen und versuchen das umzusetzen.
Wir haben Buch gelesen.
Da können wir gleich mal darauf hinweisen, weil das ist ja wirklich eine Serie, die wurde, glaube ich, auch in vielen anderen Podcasts besprochen.
Ja.
Zumindest die sich auch mit Serien befassen.
Kann sein.
Und Alter, warum blicken das die Leute nicht? Ich meine, wenn die Serie gucken, die heißt The Bear und es gibt so viele, die aber irgendwie Bier oder sowas sagen.
Das Bier.
Ja. Vielleicht denken die, ja, geht ja geht ja um Gastro. Deswegen, klar, Bier.
Ja, da hört man wilde Sachen.
Ja. Warum eigentlich Bär? Also wird das irgendwann aufgeklärt, was für ein Bär hier eine Rolle spielt?
Das wird aufgeklärt.
Okay.
Ja, ja, das wird aufgeklärt, worum es geht.
Immerhin. Also unterm Strich sagst du, ganz cool oder ganz nett, aber nicht der große Wurf, ja?
Ja, unterm Strich wäre ich definitiv da. Da würde ich ganz andere Serien für den BAFTA oder den Golden Globe nominieren.
Mhm.
Die 2. Staffel ist gerade raus. Die hat 2 Folgen mehr als die erste. Die hat 10 Folgen. Insgesamt könnt ihr also 18 Episoden sehen. Und eine Folge geht um die halbe Stunde. Also kann man sich antun, aber die Zahlen, die ich jetzt hier vorlesen werde, das ist wirklich, das ist ein bisschen zu viel des Guten. IMDb ist bei einer 8,5. Bei Metacritic hat er eine 88.
Oh wow.
Und jetzt kommt Rotten Tomatoes, direkter Vergleich. Erste Staffel, 100% Empfehlung von den Critics mit einer 8,7. Die 2. Staffel hat das Ganze noch gesteigert, auch wieder 100% Empfehlung, aber diesmal bei 9,2 Durchschnitt.
Alter, was?
Publikum, 1. Staffel 4,5, 2. Staffel 4,6.
Okay, krass.
Das sind die Zahlen. Und bei Letterboxd ist sie logischerweise nicht unterwegs, weil sie wird weitergeführt. Also es ist ein Riesenerfolg, aber die Zahlen sind wirklich ein bisschen sehr overhyped.
Wow.
Ja, und wenn ich sowas höre und dann gucke ich mir die Serie an, denke so, okay, blick's nicht.
Mhm.
Ist cool, aber blick nicht ganz, warum das jetzt eine der Serien ist, die jetzt halt so durch die Decke gehen.
Ich glaube, bei mir war es tatsächlich so, dass ich die erste Folge noch gesehen habe. Das war noch vor den ganzen Preisverleihungen und Nominierungen.
Okay.
Das heißt, es war noch so ein bisschen vor dem Hype. Als ich die zweite Folge gesehen habe, da hatte die schon den Hype.
Naja, dadurch, dass ich die Serien sehr zeitversetzt gucke und halt nicht immer, wenn die rauskommen, habe ich halt schon ein bisschen links und rechts mitbekommen meistens.
Ja, ja, und das hilft natürlich dann auch nicht immer.
Nee. Aber ich bin mir mein eigenes Urteil und am Ende sage ich, kann ich verstehen den Hype oder kann es halt nicht verstehen? Und hier in dem Fall kann ich es nicht verstehen.
Mhm. Gut.
Jetzt du.
Ich sag 6,5.
Das ist auch wieder eine Punktlandung. 6,5 ist richtig für The Bear.
Terrific.
Mehr gab es da nicht. Offensichtlich bin ich heute on point.
Ja.
Let's have a game, a little lovely game of Roman Ping Pong, like two civilized senators.
Sehr gern. Senators. Oh. Das war Peter Sellers, war das.
Yes.
Ja, ich erkannt.
Hey, sehr gut.
Ja. Slap the BS.
Slap the BS.
Na, wer war das?
Das war Sacha Baron Cohen.
Nee.
Nein,
falsch.
Dann war es Super Richie. Nee, ich weiß nicht, wer das war.
Paul Rudd.
Ach ja, Paul Rudd war das. Das hast du mir schon mal gesagt, glaube ich.
I love you, man. Ja.
Da wäre ich nicht drauf gekommen, dass das Paul Rudd ist.
So.
Ist das?
Okay, now I'm gonna puke.
Boah. Drück nochmal.
Okay, now I'm gonna puke.
Fuck. Das muss ich doch wissen.
Ha!
Ha! Da freut er sich.
Natürlich musst du wissen, weil der Sample ist ja sogar von dir.
Ja, ja.
Weißt du den?
Ja.
Aus welchem Film?
Ja.
Ja, den weiß er.
Mhm. Wüsstest du denn den anderen?
Nee,
ne?
Keine Ahnung.
Oh, verdammt.
Kann er seine eigenen Samples nicht mehr zuordnen, Alter.
Ja, das ist...
Okay, now I'm gonna puke.
Die Stimme kenne ich.
Ja, eben. Aber Alter, also bei 3000 noch was Samples, chill mal.
Du musst es mehr analysieren. Jetzt hör mal der Hintergrund. Im Hintergrund kannst du auf jeden Fall etwas vernehmen.
Okay, now I'm gonna puke.
Ja? Das
ja.
Ist so Rauschen. Also vielleicht kannst du es so...
Ja, Wasser oder so.
Ja, irgendwie sowas. Vielleicht kannst du so zuordnen.
Oh boy.
Jetzt nee. Denkt er den Rest der Episode über diesen Sample ja. nach.
Na super.
Das wollte ich nicht.
Ja. Verdammt.
I'm writing down everything you say in my mind.
Mach das so. Mach das in dein Mind und dann kannst du der Episode drüber nachdenken.
Ich muss immer noch was drücken, was ich weiß.
I gotta have more cowbell.
So.
Ja, cowbell. Der Chris Walken.
Ja, Mann.
Legendär.
Bester Typ.
Ja. Don't fear the Reaper, motherfuckers.
Ja, Mann.
Ach, geiler Mann. Song übrigens.
Hier noch einen hier.
I'm telling you, fellas, you're gonna want that cowbell.
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 Das ist so geil, wie er das betont, ey.
Legendär.
So, jetzt haben wir einen gemeinsamen Film.
Ja, stimmt, du hattest ja schon zwei.
Ja.
Auf jeden, ja. Krass.
Ja, du doch auch, oder nicht?
Ja, ja, nee, ich habe jetzt tatsächlich noch mit einer Rezension von dir gerechnet.
Ach so.
Diesmal bin ich mal ein bisschen verschallert.
Tja.
Geht auch mal klar.
Ist ja, jetzt das haben wir noch so, weil es warm ist?
Vielleicht, weil es so warm draußen ist. Es ist nämlich gerade Sommer und es ist gerade voll warm, wenn wir hier aufnehmen.
Aber hallo.
Das betonen auch die Podcaster gerne, dass es sehr warm ist.
Ja.
Haben Sommer so an sich.
Naja. Du musst dich gerade wieder so ein bisschen dran denken, wie du den typischen Warcraft-Fan beschrieben hast. Das ist so der Filmfan an sich, oder zumindest viele davon.
Geht in die Richtung, sagst du?
Geht in eine ähnliche Richtung, ne? Und wenn das dann so Leute sind, die halt irgendwie unten in ihrem Keller sitzen und dann eh nicht viel rauskommen. Dann sitzt du da in einer aufgeheizten Hütte. Ja gut, klar, das heißt.
Ja, wir stechen da tatsächlich ziemlich hervor, weil wir halt gut aussehen. Also es ist schon für Filmpodcaster ist das schon, ist das schon ein sehr seltenes Attribut, dass man doch optisch so ansprechende Typen
hat. Deswegen halten wir uns natürlich auch so vornehm zurück, was unsere Fressen in die Kamera halten.
Wir haben es nicht nötig, einfach eine Kamera die ganze Zeit auf uns zu halten. Das machen andere schon.
Ja. Laufen wir ja allen den Rang ab und so? Nee, das geht ja nicht.
Nee, das wollen wir nicht.
Ja.
Wir sind da dann doch, wir sind gut aussehend, aber bescheiden.
Ja.
Wir lassen euch den Fame.
Nur damit hat es zu tun.
60% of the time, it works every time.
So sieht's aus.
So, jetzt aber, Sin City.
Jetzt Sin City, ja.
Fäpse, hast du schon gesagt.
Ja.
Von dem stammt der.
Grüße an Fäpse. Er wollte sein Fauxpas von Brick wieder gut machen und ist diesmal auf Nummer sicher gegangen, glaube ich.
Meinst du, er wollte auf Nummer sicher gehen?
Weiß ich nicht. Ja, aber zu schmeißt er ja schon große Filme rein. Also Planet Terror hat er, glaube ich, auch im Lostopf und so. Also kommen ja manchmal große, große Blockbuster von ihm. Das ist ja schon ein Film, den viele gesehen haben.
Aber er macht jetzt da nicht so ein Rodriguez-Ding draus.
Ach stimmt, war ja auch von Rodriguez. Ja, ich glaube, den mag er schon ganz gerne.
Okay.
Der hat ja auch damals, hat er ganz smart eingefädelt. Der hat ja Grindhouse eigentlich ursprünglich in den Lostopf geworfen.
Der Fuchs.
Wo ich gesagt habe, Digga.
So nicht.
Nee, da habe ich Death Proof rezensiert außerhalb der Reihe und habe gesagt, okay, also wenn wir dein Grindhouse losziehen sollten, dann reden wir da über Planet Terror, aber es sind ja eigentlich zwei Filme.
Ja, zumal wir auch schon mal gesagt haben, also alles, was über 3 Stunden geht, müssen wir zumindest mal neu verhandeln.
Ich glaube, der ist noch unter 3 Stunden, diese Grind. Also die haben den ja dann zusammen, so ein bisschen zusammengestaucht. Da sind ja dann die Trailer mit drin und die Filme sind, glaube ich, nicht so lang, wie wenn du sie dir einzeln angucken würdest.
Ja, aber zusammen kommst du doch trotzdem auf über 3 Stunden, oder?
Ich glaube, insgesamt ist Grindhouse unter 3 Stunden. Also das wäre noch...
Ach echt?
Das wäre, glaube ich, noch in dem Zeitrahmen.
Okay.
Bin jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, 3 Stunden toppt er nicht.
Aha. Dann hast du das einfach mal so entschieden, dass du gesagt hast, nee, machen wir nicht.
Ich bin doch der Losbeauftragte. Ja, ich muss doch da hier ein bisschen lenken und walten und so.
Der Losbeauftragte.
Kann ich alles machen lassen hier, die Leute.
Den Titel trägt er mit Stolz.
Ja.
Ja gut, jetzt müssen wir raten. Aber davor muss ich wissen, bewertest du jetzt diesen Extended Recut, den wir beide geguckt haben? Oder den alten Film? Also oder ist das Gleiche?
Ist legitim, weil diesen Extended Recut, den wir gesehen haben, es hätte nicht so gebraucht, wie sie den aufgezogen haben. Also ich hätte jetzt nicht irgendwie...
Das sei mal dahingestellt.
Ja, aber ich hätte jetzt nicht viermal mir den Vorspann und Nachspann nochmal angucken müssen. Ich drück's mal so aus, ja. Also so...
Ja,
ich brauch das
viermal
nicht.
Abspannen ist unnötig.
Genau, ich brauche das nicht mit dieser Kurzfilm-Optik, dass ich jetzt 4 verschiedene Filme gesehen habe. Aber ändert nichts an der Bewertung, weil ich den Film an sich bewerte.
Okay. Puh. Gut, ich gehe davon aus, dass ich anfange. Ich sage... 8,5. Mhm.
Bei dir sage ich.
Oder? Ja. Ich bleibe bei 8,5.
Wie findest du den? Ich sage eine 9. Mhm. Bin ja mal gespannt. Sin City, 2005.
Ja.
Rewatch nach dem Kinobesuch im Jahre 2005 von mir. Seitdem nicht gesehen.
Aber den Recut hast du noch nie gesehen?
Nee, den Recut habe ich noch nie gesehen und das ist überhaupt jetzt für mich erst die Zweitsichtung insgesamt.
Ah, okay. Na, ich habe die Kinofassung mal mindestens 2-mal gesehen, aber den Recut eben noch nie. Und das ist ja schon sehr anders aufgezogen, weil diese 4 Geschichten, die man im Film unterschnitten hat, hier jetzt eben auseinandergefummelt wurden und wir jetzt im Grunde 4 Kurzfilme haben. Und dadurch ist der aber auch eine ganze Ecke länger, weil da eben jetzt auch Sachen drin sind, die es dann natürlich nicht in die Kinofassung geschafft haben. Mhm. Und so haben wir jetzt verglichen mit der 2 Stunden 4 Kinofassung hier eine Länge von 2 Stunden 22.
Richtig. Knapp 20 Minuten länger und genau. Die normale Kinofassung hat halt nicht immer diesen abgeschlossenen Nachspann und das ist so. Du kannst ja, auf der Blu-ray kannst du ja sogar die Filme einzeln anwählen. Da kannst du ja sogar den zweiten angucken, ohne jetzt den ersten vorher gesehen zu haben. Und bei der normalen Kinofassung hast du halt das Ganze so ineinander verwoben, zusammengeschnitten.
Ja. Und dadurch kriegt man jetzt halt hier noch ein bisschen mehr Material und so die ein oder andere Storyline geht ein bisschen tiefer.
Ja, ich mag ja mal die möglichst längere Fassung. Insofern hätte ich mich gefreut, wenn halt die Extended-Szenen halt in die Kinofassung eingearbeitet worden sind, so wie sie waren.
Du fandst das also nicht gut mit diesem Auseinanderpflücken?
Naja, ich hätte es nicht gebraucht. Also ich muss jetzt nicht so, ja, okay, jetzt gucke ich mir jetzt wieder den Nachspann an, so weißt du. Also das finde ich halt, für mich müssen das nicht 4 Kurzfilme sein, weil das ist ja auch eine Gesamtstory, hat es ja auch funktioniert bei der Kinofassung.
Ja,
das war ja nicht so, dass du jetzt denkst, so weißt du, wenn die nächste Storyline anfängt, dass du denkst, was ist denn das jetzt? Das ist ja ein komplett anderer Film. Also weißt du?
Nee, das stimmt schon, aber der Film war ja auch schon ein Zusammenschluss aus den Comic-Vorlagen. Mhm.
Und man hat so gesehen daraus genommen, ja.
Genau. Also so gesehen kann ich den Ansatz schon nachvollziehen, dass du die für die Extended-Fassung wieder auseinanderfummelst, weil es da noch zusätzliches Material gibt und dann erzählst du halt jede Geschichte für sich, aber einen Ticken ausführlicher.
Ja, aber aus Zuschauersicht wäre eine Kinofassung mit einer Extended-Szenen, die damit eingebaut werden, wäre es doch auch legitim. Hätte man ja auch machen können.
Ja, hätte man natürlich auch machen können, ja.
Die hätte ich wahrscheinlich bevorzugt.
Die kommt vielleicht noch irgendwann.
Vielleicht.
Kann man ja nochmal Geld mitmachen.
Ja. Ja gut, also Frank Miller hat die Vorlage von Sin City damals comicmäßig zu Papier gebracht. Das wäre auf jeden Fall wichtig. Und der war hier auch in den Dreh involviert und wurde auch belabert von Robert Rodriguez, dass er gerne diesen Film, dass er daraus gerne einen Film machen würde. Und Frank Miller hat sich immer gegen eine Verfilmung gewehrt. Mhm. Also den haben schon ganz andere Leute gefragt und er meinte jedes Mal, nee, kein Interesse und ich weiß nicht, was daraus wird und ich weiß nicht, ob ich euch trauen soll. Aber Rodriguez ließ da wohl nicht locker und hat ihn dann so lange belabert und hat ihn so in den Prozess auch mit eingeholt, der ist ja auch vorhin in dem Film zu sehen, dass der dann
breitschlagen war ist. Aber natürlich zum Zeitpunkt, wo er sich schon längst dafür entschieden hat.
Ja, ja, klar.
So aber wie ich das recherchiert habe oder was ich da ein paar Sachen dazu gelesen und das eine Ding, das klang so, als hätten die die Passage mit Josh Hartnett, dieses Ding auf dieser Dachterrasse,
ja,
das war im Grunde eine Art Trailer oder halt Segment, was sie gedreht haben, um es Frank Miller zu zeigen, um ihm zu zeigen, wie sie sich das Ding visuell vorstellen,
okay,
um ihm zeigen zu können, guck mal, wir wollen halt so nah wie möglich am Comic bleiben, auch optisch und so wie wir das ganze Ding aufsehen, so würde das aussehen. Daraufhin ist er eben aufgesprungen.
Interessant.
Ja, das erklärt für mich auch, warum dieser Abschnitt in der Geschichte halt eigentlich völlig dünn und nichtssagend ist.
Ja, und überhaupt ja keine Verbindung zu den anderen. Eben. Im Gegensatz, also es gibt ja so Wege, die sich da kreuzen bei den anderen Storylines. Genau. Und in dem Fall
ist das ist ja alleinstehend und irgendwo auch überflüssig.
Hast du recht, ja.
Ja, und das anscheinend, weil das eben so ein bisschen der Screentest war.
Okay, das macht Sinn. Hab nicht drüber nachgedacht während der Sichtung, aber ja, jetzt wo du es sagst, da ist auch der unspektakulärste.
Ja.
Und aber auch kürzeste von diesen vier Filmen, ja, kann man an dieser Stelle sagen. Der geht irgendwie 8 Minuten, dann ist das um. Mhm. Alright. Wollen wir dann so ein bisschen, willst du versuchen, hier so ein bisschen eine Story zusammenzufassen?
Naja, vielleicht ist es halt wirklich besser, die einzelnen, also jetzt diese drei verbleibenden Geschichten einzeln aufzudröseln und da steigen wir ein mit der Yellow Bastard. Mhm. Da geht es um einen Polizisten, der mal möglichst kurz zusammengefasst, er riskiert sein Leben, weil er ein Mädchen von so einem missgebildeten Pädophilen retten will. Der ist aber mit Polizei und Politik verbandelt und ja, deswegen setzt der Polizist dabei sein Leben aufs Spiel.
Ja, missgebildet ist er erst später. Zu dem Zeitpunkt war er noch normal, als er ihn stellt quasi. Da wurde er von Nick Stolp gespielt.
Ja.
Da hat er noch eine menschliche Form, aber
Im weiteren Verlauf ist er dann der Missgebildete, ja. Da sind wir wieder bei Freaks. Missgestaltete. Ja, das ist
die Mister und Missgestaltete, ihr Tisch für zwei Personen.
Sollen wir dann jetzt auch einfach in jedem Segment gleich erzählen, wer die Leute spielen, weil sonst zählen wir hinterher halt einfach nur eine Menge Namen auf.
Es ist halt so ein Riesencast, dass man dir definitiv ein paar Namen aufzählen kann, aber du kannst auch natürlich in der Story direkt
anfangen. Ja, also Polizist wird von Bruce Willis gespielt. Das Mädchen, was er rettet, ist dann im späteren Verlauf Jessica Alba. Mhm.
Dann schon erwachsen, genau.
Sein Partner wird von Michael Madsen gespielt. Und Nick Stahl hast du schon erwähnt. Mhm. Das ist mal That Yellow Bastard. Dann geht's.
Ja, ich als großer Deadwood-Fan würde schon an der Stelle noch gerne erwähnen, dass der Vater, weil du meintest, er hat politische Connections. Mhm. Dass der Vater von Yellow Bastard von Powers Booth gespielt wird. Ja. Und den mag ich ja sehr, sehr gerne. Er ist ja als Antagonist, finde ich den ja großartig. Und alles, was so die Deadwood-Besetzung ist, ist er für mich halt sowieso.
Ja, der ist ja auch im zweiten Sin City, kommt der ja mehr zum Tragen. Hier ist er ja wirklich nur eine absolute Randfigur.
Einer der wenigen, die wiederkommen dürfen, richtig.
Ja, dann hat er dann deutlich mehr zu tun. Okay, was war die zweite Geschichte?
Die zweite Geschichte war dann rund um Mickey Rourke.
Das ist The Hard Goodbye, oder?
Mhm.
Ja. Genau, da sehen wir Marv, gespielt von Mickey Rourke, nicht wiederzuerkennen, weil er hier schon optisch, maskenmäßig ziemlich verändert wurde.
Das hat er selbst gemacht jetzt im wahren Leben. Da hat es auch eigenhändig hingekriegt, unverändert.
Schwer inspiriert durch Sin City.
Er sieht schon fast aus wie sein alter Ego aus Sin City.
Ist echt schlimm, ey.
Ja, alter Vater.
Ja. Der ist schockverliebt in eine Prostituierte namens Goldie, verbringt eine unvergessliche Nacht mit der und am nächsten Morgen wacht er auf und sie ist tot. Also macht er sich auf die Suche nach dem Mörder. Mhm. Ja, und das ist ein Racheding. Da geht's ordentlich ab.
Ja, der Mörder ist ein ziemlich durchgeknallter Psychopath.
Ja. Ja, und ich glaube, also die meisten kennen den Film ja wahrscheinlich eh. Für alle, die ihn nicht kennen, müssen wir wahrscheinlich eh noch ein paar Worte über Bildsprache und Einsatz von Gewalt und sowas reden, weil das ist ja hier schon eine sehr spezielle Kombi.
Das sollten wir schon mal nochmal umschreiben, definitiv bin ich auch dafür.
Ja.
Ah gut, jetzt sind wir erstmal bei der Story.
Ja. In der Geschichte haben wir neben Mickey Rourke, lass mal überlegen, wer kommt da?
Ja, Elijah Wood definitiv.
Stimmt, Elijah Wood ist wahrscheinlich der wichtigste. Rutger Hauer ist der Vater, ne?
Nee, Rutger Hauer ist der Priester.
Das ist doch der Vater.
Ach so, der Vater von Elijah Wood. Ja, okay. Alles klar. Ja.
Ja, hier ist das Cameo von Rodriguez als Priester.
Nee.
Richtig?
Das Cameo von Frank Miller.
Cameo von Frank Miller. Rodriguez war in der Bar der Typ, ne?
Genau.
Ja. Und ich überlege gerade, welche Schauspieler in dem Abschnitt noch zum Zug kommen.
Ich glaube, Carla Gugino spielt hier auch eine Rolle. Weil
stimmt, sie auch die richtig. Sie ist seine Bewährungshelferin und die versorgt ihn auch mit Medikamenten.
Ja.
Und die Figur von Brittany Murphy, die taucht sowieso in allen drei Geschichten auf.
Die ist die Barkeeperin in der besagten Bar, wo sich auch mal ein paar von den Charakteren treffen aus verschiedenen Storylines.
Und auch wenn der Film erst von 2005 ist, also da sind mittlerweile mal mindestens zwei Leute aus dem Cast tot.
Ja.
Schon krass.
Ja. Ich zähle drei sogar. Ne, vier. Krass.
Ach stimmt, Powers Booth ist auch tot.
Powers Booth ist gestorben, ja. Stimmt. Rutger Hauer mittlerweile.
Ach stimmt, Rutger Hauer auch. Ja, Michael Kirk Duncan und Brittany Murphy.
Genau, krass. Die vier. Also einige. Und das ist jetzt nicht so, dass die jetzt, also außer Powers Booth, der hat jetzt ein stattliches Alter gehabt. Aber die anderen, gut, Rutger Hauer war auch schon älter. Aber Brittany Murphy und Michael Clark Duncan waren natürlich auch ein bisschen sehr früh.
Mhm. Dann haben wir die dritte Geschichte. Jetzt habe ich den Überblick verloren. Das müsste The Big Fat Kill sein, ne?
Nee, die dritte Geschichte ist, glaube ich, dann die Kurzgeschichte mit Josh Hartnett.
Stimmt. Und dann, da haben wir, wen haben wir noch neben Josh Hartnett?
Die kannte ich nicht.
Sie ist Jamie King, war das? Nee, das war nicht Jamie King. Jamie King war eine der Prostituierten. Ne?
Die habe ich mir nicht rausgeschrieben, weil die sagte mir nichts, ehrlich gesagt, die Dame aus dem Cast. So, ich schreibe dann immer gerne die großen Namen raus.
Mhm.
Die kannte ich nicht.
Okay, aber der, wie wir schon gesagt haben, das ist ja wirklich ein wahnsinnig kurzes Ding. Und hat
auch absolutes Zwei-Personen-Stück. Also
ja, und keinerlei Berührungspunkte zum Rest der Geschichte.
Mhm.
Und dann, das ist wahrscheinlich schon auch mit das größte Teil hier, ist dann The Big Fat Kill. Und da geht es um die Figur von Clive Owen. Der ist ein, kriegst du das noch zusammen?
Was er ist?
Nein, was seine Story ist. Also ich weiß, dass Benicio del Toro ihn, er ist dann eben mit der Figur von Brittany Murphy zusammen.
Mhm.
Die hat einen Ex in Form von Benicio del Toro. Der kommt dann mit seiner Truppe und besoffen bei ihr vor die Tür, macht Stunk, will reingelassen werden, wird da frisch gemacht von Clive Owen. Daraufhin fährt er weg, weil er ihm ordentlich droht, fährt ins Rotlichtviertel.
Mhm.
Und da wird, dürfen wir schon erzählen, was mit ihm passiert. Jedenfalls kommt er in eine bedrohliche Situation und das Problem dabei ist, er ist Polizist.
Ja, zumindest kann man erwähnen, dass das Rotlichtviertel halt, dass die Damen sich zu wehren wissen, die da unterwegs sind und die da ihren Buddy verkaufen. Also es sind Frauen, die durchaus auch zurückschlagen können. Drücken wir es mal so aus.
Ja, und weil die aber eben einen Deal hatten mit dem Bürgermeister und der Polizei, ist das eben ein Problem, dass er als Polizist da einmarschiert. Ja,
die lassen die in Ruhe und die lassen dafür die Mädels arbeiten.
Ja.
Und das beißt sich in dem Moment, wo es halt da eskaliert.
Ja, bis dahin. Und da tauchen einige auf. Also gerade bei den Ladies sind dann doch auch ein paar bekannte Gesichter dabei. Allen voran natürlich Rosario Dawson.
Das soll ich dir überlassen, die damit natürlich zu nennen. Das ist klar, dass dir das gefällt.
Naja, knapp
bekleidet.
Aber ich meine, die kommen natürlich alle optisch hier echt gut weg.
Mhm.
Aber jetzt mal ehrlich, Rosario Dawson ist heiß, oder nicht?
Ja, mein Typ ist jetzt nicht zu 100%.
Aha.
Also, aber klar, ist schon eine hübsche.
Du wärst hier eher bei Alexis, wie heißt sie?
Ach, du meinst Alexis Bell, der hier, die von Gilmore Girls? Mhm. Nee, auch nicht.
Auch nicht.
Okay. Nee. Ich wäre wahrscheinlich in einem anderen Rotlichtbezirk unterwegs, drücken wir es mal so aus.
Okay. Ja, in dem Abschnitt haben wir dann eben auch noch Michael Clark Duncan.
Mhm.
Nick Offerman. Da habe ich mich auch sehr gefreut, weil das hatte ich damals nicht auf dem Schirm, dass der hier mitspielt.
Nee, ich auch nicht. Der ist auch nicht so leicht zu erkennen, ehrlich gesagt. Genauso wie Benicio del Toro.
Den findest du nicht leicht zu erkennen?
Nee. Was? Also, ich wusste ja, dass er mitspielt, aber ich dachte, okay, ist er das? Und dann habe ich, also seine Stimme habe ich dann gecheckt, okay, der ist es. Er sieht schon verändert aus.
Ja?
Ja, obwohl sie bei ihm natürlich nicht so krass die Fresse verändert haben wie bei Mickey Rourke und Co. Aber irgendwie, der sah nicht aus, wie Benicio del Toro sonst aussieht.
Hm, okay. Also bei ihm hatte ich jetzt keine Schwierigkeiten.
Krass, okay.
Gut, haben wir denn jetzt irgendjemanden aus diesem Riesencast vergessen?
Ich habe tatsächlich die Namen nicht mehr rausgeschrieben, habe ich dann auch brav immer abgestrichen, wenn du sie genannt hast.
Ah ja, sinnvoll, okay.
Insofern, glaube ich, haben wir alle genannt, die,
sehr schön,
die erwähnenswert sind. Also ihr merkt, Riesencast.
Ja.
Ja, hier, die Asiatin kennt man aus Kill Bill und Co. Habe ich mir jetzt nicht den Namen rausgeschrieben, aber das Gesicht hat man auf jeden Fall auch schon im Film, gerade so Anfang 2000er ist sie mal öfter aufgetaucht. Die war doch auch bei diesem DOA, war sie doch auch dabei, war sie doch auch eine der drei Mädels.
Mhm.
Die dann am Ende auch abgeht mit dem Katana und so.
Naja, die geht gut ab.
Also gute Besetzung.
Mhm.
Ja, und wenn es danach geht, wer hier noch alles hätte mitspielen können. Also Johnny Depp und Leonardo DiCaprio lehnten ab, weil die hatten, die haben es nicht hingekriegt, aber unter anderem hat man noch Michael Douglas, Christopher Walken, da haben wir Willem Dafoe und Steve Buscemi, hat man auch noch Rollen angeboten.
Mhm.
Also wohl noch ganz andere Namen gehandelt.
Naja, das ist schon krass. Mhm. Und ich meine, das ist ja jetzt hier eh schon der Wes Anderson unter den Rodriguez-Filmen.
Voll.
Also wenn dann da noch alle anderen dazugekommen wären, übertreibt halt.
Ja, auf jeden Fall.
Aber eben, also so wie der Film gedreht ist, mussten die ja auch alle nicht lange zum Einsatz kommen.
Ja, das müssen wir natürlich, was du gerade sagst, das müssen wir natürlich auch erklären, dass hier alles digital in Szene gesetzt worden ist, um diesen Comic-Look zu erstellen. Also es war primär über Greenscreens halt gelöst, dass die Leute halt vor Greenscreens und man halt diese Comic-Optik noch mit eingefügt hat im Nachhinein. Und da gab es ja so zwei, drei Filme, die dieses Experiment gewagt haben. Ich glaube, Sky Captain and the World of Tomorrow war so ein Ding. Das war, glaube ich, auch komplett digital mit Angelina Jolie und so.
Mhm.
Den fand ich damals nicht so doll.
Was meinst du mit komplett digital?
Naja, so ohne reale Hintergründe, ohne jetzt...
okay.
Ohne jetzt wahre Settings zu haben oder jetzt das irgendwo draußen zu drehen, sondern halt wirklich alles artifiziell. Das meinte ich damit.
Mhm. Ja, weil es gab ja hier schon irgendwie zwei, drei reale Sets.
Ja.
Aber es ist natürlich alles sehr krass nachbearbeitet. Und eben, also fast alles im Studio gedreht und dann eben diese spezielle Post, um diesen Comic-Look zu kreieren. Und der ist halt schon sehr speziell, finde ich, weil diese Sets, in denen die sich befinden, die sehen halt aus wie ein Comic von einem Film-Noir-Film.
Mhm.
Film-Noir-Film ist auch geil.
Ist so warm.
Ja, ja. Und dann aber halt so geil zum Leben erweckt. Also es ist, ich meine, da braucht man ja nicht die Trill-Effects zu lesen, um zu erkennen, dass die sich hier, was Storyboards angeht, einfach an den einzelnen Frames aus dem Comic bedient haben.
Ja, klar.
Weil du
musst
hast
nicht mal eigene Storyboards erstellen, sondern schneidest einfach die Bilder aus den Comics aus.
So haben die das auch gemacht hier und das sieht man einfach.
Mhm.
Und mitunter ist das ja visuell auch dann genau wie im Comic und das aber eben dann zum Leben erweckt und das ist schon geil, weil sobald die draußen stehen, weht halt immer der Mantel oder die Krawatte oder die Haare.
Sieht halt schon wie gemalt aus, wie gezeichnet.
Ja, eben. Ja. Das schockt. Also dass die Optik finde ich halt nach wie vor echt eine Eins.
Du hast natürlich, wie es für einen Noir-Film gehört, hast du natürlich das bei allen Hauptfiguren dieser einzelnen Kurzgeschichten, hast du das jeweilige Voice-Over.
Richtig, der Protagonist führt uns immer durch seine Story.
Genau, das wirkt natürlich wie eine Sprechblase, die dann in Comics irgendwie zu sehen ist, wo halt erzählt wird, was der Titel halt gerade, was ihm so durch den Kopf geht.
Mhm.
Und das wird hier als Voice-Over inszeniert.
Ja, und dann haben wir hier eben einen sehr hohen Einsatz von Gewalt.
Mhm.
Und das bleibt dem Comic aber halt echt treu, weil da ist es ja mitunter auch sehr explizit und das haben die echt geil übersetzt.
Ja.
Also das fand ich auch cool von Rodriguez, dass er meinte, er würde den Film weniger als Adaption, sondern eben eher als Übersetzung bezeichnen.
Mhm.
Weil das ist es auch, finde ich. Also gibt ja wenig Filme, die, vor allem Realfilme, die einem Comic so nahe kommen wie dieser Film.
Mhm.
Also bei den Animierten meinte ich ja schon mal, eben so Spider-Man Into the Spider-Verse ist ja auf jeden Fall mit das Comic echt eher wird's nicht zum Comic so.
Aber als Realfilm?
Aber als Realfilm ist halt Sin City die Messlatte so.
Finde ich auch. Ist auch gleichzeitig, also für mich ist es Rodriguez bester Film, also. Mhm. Ich mag die Mexiko-Trilogie, ich mag auch Planet Terror, aber mit Sin City hat er wirklich mal einen Film gemacht, der komplett hervorsticht, der halt nicht vergleichbar ist mit irgendwas anderem.
Mhm.
Und das ist eben unter anderem auf diesen Look zuzuschreiben, dass er wirklich Comic in bewegten Bildern auf die Leinwand gebracht hat. Das hat so gut noch niemand hinbekommen, finde ich.
Ja. Da ist was dran.
Mhm. Und das war ja eine recht lange Comic-Reihe, also wo die sich natürlich ein paar Storylines dann rausgepickt haben. Ich glaube, die gab es 9 Jahre in den 90ern, mhm. die Sin City Comics.
Weißt du, wie viele Ausgaben das sind?
Nee, ich weiß nicht genau, wie viele Ausgaben das waren.
Hast du da was von gelesen?
Da habe ich gar nichts von gelesen, nee. Mhm. Da habe ich wirklich 0 Berührungspunkte.
Ja, aber man kann sich halt super gut vorstellen, wie es aussieht.
Mhm, klar.
Und in den True Effects liest man ja, dass die sich so die eine oder andere Freiheit genommen haben, was ja auch vollkommen fein ist. Aber wenn es dann irgendwie um so Größenverhältnisse geht und sowas, dass halt eigentlich die Figur von Mickey Rourke halt irgendwie 7 Fuß groß ist.
Ja.
Da kommt Herr Rourke natürlich nicht ran.
Da hat man es ein bisschen angepasst.
Ja, aber es ist vollkommen fein, finde ich.
Ja, auch Elijah Wood zu besetzen, der einfach mal nicht ein Wort sagt.
Aber wie geil er das Ding spielt.
Ist mega, ja. Also er wirkt halt super bedrohlich, weil du kennst ihn ja als Frodo und Co., wo er halt super geschwätzig ist und halt nicht aufhört zu reden in vielen Filmen.
Mhm.
Und hier sagt er mal gar nichts, sondern ist halt einfach nur ein spooky Motherfucker.
Ja, und gerade an ihm und Mickey Rourkes Erscheinung im Film, finde ich, kann man so gut benennen, wie krass dieser Drehprozess gewesen sein muss, weil die haben hier mitunter Kampfsequenzen zusammen und sind sich aber am Set nie begegnet.
Ja, das ist schon wirklich abgefahren. Die haben sich erst nach dem Film kennengelernt.
Ey, wie krass.
Mhm.
Also das ist, muss hier so ein krasses Flickwerk gewesen sein an so einzelnen Einstellungen und Drehtagen, weil ich meine, auch bei Brittany Murphy, ne, da hieß es irgendwie, ich meine, die ist in allen 3 Episoden zu sehen und die war halt an einem Tag oder was abgedreht.
Ja, das ist wahrscheinlich ein Film, wo sie in der Post länger dran saßen als bei dem Dreh selbst.
Ja. Klar, ähnlich auf jeden Fall wie bei Warcraft. Das war ein Projekt, ja.
Ja.
Und deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass da viele Studios die Finger von gelassen haben und alle gesagt haben so, ey, nee, also da richtig Geld reinstecken, das ist viel zu heiß.
Mhm.
Und das war ja dann auch, ging ja nur über die Freundschaft zu den Weinsteins.
Ja.
Dass die das dann bei Rodriguez gedreht haben, weil die beiden da die Kohle organisiert haben.
Das war ja immer ein Klüngel, so die Weinsteins und Tarantino und Co. Und natürlich auch das, die ganze Truppe, die sich um Tarantino dann gedreht hat. Und apropos Tarantino, also wir haben ja als Writers Credits haben wir Frank Miller und Robert Rodriguez gelistet und bei den Regisseuren ist neben den beiden noch Tarantino gelistet, weil der hat ein einzelnes Segment hier noch inszeniert in dem Film und das war praktisch so ein...
aus dem Big Fat Kill war das.
Aus dem Big Fat Kill und das war eine Gegenleistung, weil nämlich Rodriguez den Score für Kill Bill 2 für $1, das war so ein Proforma $1, hat er halt den Score geschrieben und hat die Musik gemacht zu dem zweiten Teil von Kill Bill.
Ja.
Und da hat Tarantino gesagt, okay, das ist seine Art, sich zu revanchieren. Er spielt halt für $1 inszeniert er halt diese Sequenz. Und,
aber war ja offenbar nicht so wirklich begeistert, ne? Also hatte ja mit vielem zu tun, weil Tarantino ja bekanntermaßen gerne analog dreht.
Ja, eben. Und das ist schon und sehr viel artifizieller.
Hier ist halt der Inbegriff von digital drehen.
War nicht so seins, ja.
War nicht so seins. Ja. Schon interessant.
Ja.
Was ein Deal, ne?
Ja, schon lustig. Aber gut, die beiden waren ja schon seit jeher Buddies.
Ja. Hast du gelesen, dass diese Sache mit den Credits, dass Frank Miller hier überhaupt einen Regie-Credit bekommen hat, dass das nur darüber funktionierte, dass Rodriguez so klangheimlich aus der Directors Guild ausgetreten ist? Quasi den nicht unter DGA-Richtlinien diesen Film gedreht hat, damit Frank Miller hier den Credit bekommen
kann. Echt? Ja, nee, das habe ich nicht gelesen.
Das aber zur Folge hatte, dass er bei einem Paramount-Projekt, wo er eigentlich im Anschluss gebucht war, rausgekickt werden musste, weil er nicht mehr in der Guild war.
Oh. Hat ja ein bisschen ins eigene Knie geschossen, ne?
Ja.
Aber loyal.
Loyal.
Ja, definitiv.
Auf jeden, ja.
Von der Warte? Schon ein respektabler Move.
Ja, voll. Also, weil das Ding lebt natürlich von Frank Miller.
Hm. Wie fandst du denn jetzt den direkten Vergleich zu der Kinoversion? Kam sie dir länger vor oder Hast du hier Längen gespürt?
Nee.
Nicht wirklich.
Längen nicht, nee. Es ist natürlich, also ich weiß nicht, ob das auch so funktionieren würde, wenn man die Kinofassung nicht kennen würde. Mhm. Weißt du, ob ich das dann gleichen Ausmaß cool gefunden hätte, weiß ich nicht. Es ist ja trotzdem, der Look und alles ist ja trotzdem da, aber halt diese, es float natürlich anders.
Ja, ja, eben.
Als im Kinofilm und so als Ergänzung finde ich das super. Mhm. Aber ich bin da bei dir. Ich glaube, ich würde die Kinofassung vorziehen.
Selten genug, aber ich denke, ich würde das auch so unterschreiben. Ich weiß nicht, ob du diesmal bei Schnittberichte wieder geguckt hast, was genau hinzugefügt worden ist, ob das jetzt elementar wichtige Szenen sind, wo man sagt, werte den Film schon auf, das weiß ich jetzt nicht. Aber generell, glaube ich, wäre ich auch für die Kinofassung. Mhm.
Ja, ja, ich habe das ein bisschen überflogen. Mhm. Ist natürlich schon ein bisschen mehr, aber das ist tatsächlich das meiste, was an Zeit dazu kommt, ist halt für den Abspann. Weil allein diese drei zusätzlichen Abspänne, die sind halt eine Viertelstunde.
Ja, ja, eben. Aber es ist natürlich auch interessant, weil du kannst ja tatsächlich, kannst von mir aus mit dem vierten Kurzfilm anfangen. Also im Grunde genommen ist es völlig egal, in welcher Reihenfolge du die anguckst, oder? Ist da irgendwas?
Das stimmt, ja.
Wo man jetzt chronologisch irgendwie rausgeworfen wird. Nee, glaube ich nicht. Du kannst nicht unabhängig voneinander kannst gucken, was du willst.
Ich glaube, die Überschneidungen, die es gibt, die funktionieren in beide Richtungen.
Ja, denke auch. Das ist schon wiederum ganz smart gemacht.
Ja.
Ja, Fabse, klär uns mal auf, ob du überhaupt die Extended-Version auch am Start hast oder ob du jetzt nur die Kinoversion kennst. Vielleicht ist das ja für ihn auch komplettes Neuland, was wir hier erzählen. Mhm.
Ja, aber dann als Fan muss er das sehen, finde ich.
Ja, dann guck dir mal die Version an, wenn du jetzt den Film magst und den öfter mal gesehen hast. Kannst auch mal hier dein Feedback geben und schreib's in die Kommentare, wie du das findest.
Wieder mal völlig random aufgerufen.
I love Lamp. I love Lamp.
I love Lamp, ja, klar. Also random wie I love Lamp.
Ach ja, läuft.
So what are we doing?
Improvising. Immer improvisen.
Dafür gar nicht schlecht, oder?
Ja. Hat ein Budget von 40 Millionen gehabt. Finde, das ist recht übersichtlich dafür, dass da...
Ja, waren einige Freundschaftsdienste dabei. Ja, aber ich meine auch da, ne, wenn du in einem halben Tag abgedreht bist...
Ja, kannst du natürlich auch nicht die Millionengage auffahren. Aber es sind ja schon alles Leute, die so ein bisschen in dem Klüngel gearbeitet haben. Also Bruce Willis, Tarantino und so, weißt du, die haben ja auch schon alle zusammengearbeitet. Mhm. Und ich habe mich auch nicht gewundert, dass Johnny Depp hier angefragt worden ist, weil Johnny Depp war ja wiederum in der Mexiko-Trilogie schon mit am Start mit Rodriguez. Boah, also die kennen sich schon alle.
Das fand ich so schlimm damals.
Ja, ja, stimmt, bist kein Fan von. Mhm.
Also nicht von der Trilogie insgesamt, sondern halt vom letzten.
Ja, der letzte Teil wird auch öfter mal gescholten, aber ich mochte den tatsächlich auch. War für mich der schwächste von allen dreien, aber trotzdem für mich ein guter Film.
Okay. Oh je, ich sehe den schon auf uns zukommen.
Dann bitte chronologisch. Das ist wirklich lange her, als ich die gesehen habe.
Ja, ja, mal gucken, je nachdem, wie Fabse so drauf ist, vielleicht wird es ja wirklich hier der Rodriguez-Aufwasch.
Schauen wir mal, ja. Stimmt, an die Trilogie haben wir uns noch gar nicht rangewagt.
Ja, gibt es ja eh noch so das eine oder andere. So, ja. Hast du noch was oder sollen wir Zahlen vorlesen?
Nee, ich habe nichts mehr von mir, das können wir Zahlen vorlesen.
Ja, Rated R ist, glaube ich, gegeben.
Geht gut zur Sache und das Blut ist diesmal nicht orgmäßig grün, sondern es spritzt blutrot.
Na, und weiß vor allem.
Ja, weiß auch, ja, stimmt. Und gelb.
Alles, nur nicht grün halt.
Stimmt. Das sind übrigens auch das sind halt so einzelne Farbsegmente, die du halt in dem Schwarz-Weiß oder in dem insgesamt eher schwarz-weiß gehaltenen Szenario siehst.
Also ein ganzes Segment, ja, wobei doch das Ding in der Bar ist so Sepia.
Ja.
Gehalten, aber du hast sonst halt nur so einzelne Farbakzente.
Das ist es, ja.
Ein bisschen wie Schindlers Liste halt.
Ja.
Ein bisschen ausführlicher.
Das stimmt. Also wie gesagt, von dem einen, der mutiert ist halt dieser Pädophile, bei dem ist halt, wenn du Blut siehst, ist es halt bei ihm gelb, weil er halt selber halt so ein Mutant ist. Und das ist dann auch in gelb zu sehen, so ein knallbunten Gelb in diesem Schwarz-Weiß-Bild und so. Also ist schon ganz interessant gemacht. Also ja. Coole Bildsprache. Ja. Erzähl weiter.
Wir waren bei den Punkten, oder?
Ja, du hast noch kurz gesagt, wegen Rated R und Gewalt und so. Und jetzt Punkte.
Jetzt Punkte. 8,0 auf IMDb. Metascore ist 74. Mhm. Auf Rotten Tomato passenderweise 7,4 von der Kritik. Publikum ist bei 3,3. Letterboxd 3,7.
Dann lösen wir mal unsere Punkte auf.
Dann lösen wir auf. Du bist nah dran. Mhm. Ich bin bei 9,5.
9,5. Mhm. Tja, dann kann ich das zurückgeben, weil du bist auch nah dran und bist auch einen halben Punkt zu niedrig.
Oh, du bist bei einer 9.
Ich bin bei einer 9.
Hey.
Das war bei Letterboxd eine 4-Sterne-Bewertung, die ich noch aus dem Kino hatte. Aber ich habe das nochmal aufgewertet. Der steigt jetzt zu einer 4,5-Sterne-Bewertung auf und weiß dann doch aufgrund der Machart und weil es kaum was Vergleichbares gab.
Ja, das ist bei mir auch.
Weiß ich den zu schätzen.
Ja, schon echt sehr speziell.
Das gab ja mal so einen ähnlichen Film mit dem aus dieser Anwaltsserie, aus Suits.
Mhm.
Aus dem Hauptdarsteller. Der hat auch mal so einen Comic-artigen, sogar das Plakat erinnert voll krass an Sin City. Das war so ein bisschen, ist das nicht The Saint, das war das mit Val Kilmer.
Ja. Der ist auch aus, weißt
du, welchen Film ich meine?
Nee, ich weiß gerade nicht, welchen du meinst.
Gut, warte mal, dann das muss ich mal kurz recherchieren, weil das war so ein Film, der ging so ein bisschen in die Sin City-Richtung. Ich fand ihn auch nicht wirklich schlecht, aber kam dann auch nicht an das Original ran. Gabriel Macht hieß er, genau. Gabriel Macht hat mitgespielt in dem Film The Spirit. Nicht The Saint.
Ach, The Spirit, ja, das war ja auch eine Comic-Verfilmung.
The Spirit 2008.
The Spirit habe ich gesehen, ja.
Und ich glaube, es war auch Frank Miller, wenn ich mich
das kann sehr gut sein, ja.
Eva Mendes, Scarlett Johansson, Samuel.
Den fand ich aber gar nicht schlecht.
Nee, schlecht fand ich den auch nicht.
Ich mochte den.
Schlecht fand ich den auch nicht, aber kam halt nicht an Sin City ran, meiner Meinung nach.
Das stimmt.
Aber ist so ein bisschen für Freunde davon.
Ja, stimmt. Geht in die Richtung.
Das Plakat sogar mit roter Schrift und so. Das ist wirklich sehr geklaut.
Ja, aber guck mal nach, ob das auch von Frank Miller ist, weil das kann wirklich sehr gut sein. Weil der Style ist auf jeden Fall super ähnlich.
Nee, von Will Eisner ist die Comicvorlage in den 40er Jahren noch zu Papier gebracht.
Viel älter, okay.
Also ist ähnlicher Look, aber es ist ein anderer Macher.
Okay, cool.
Ja, den habe ich auch nur damals im Kino gesehen, einmal.
Mhm.
Ja, alright, fiel mir nur gerade ein. Ja, cool. Dann du bei 9,5, ich bei 9. Das ist besser als Brick. Ist den Durchschnitt wieder ein bisschen in die Höhe getrieben. Mhm. Fäbse.
Ja.
Glückwunsch. So.
Sehr gut. Dann haben wir einen Endstand.
Schieß mal los.
Du bist jetzt bei 2 Miesen in der Summe gelandet und ich bei 1,5.
Naja.
Das war jetzt hier der letzte Film leider. Hat mir die Nullrunde zerschossen.
Das ist Meckern auf hohem Niveau, weil du hast trotzdem gewonnen.
Ja.
Egal, ob du die Nullrunde zerschossen hast, du hast mit 1,5 Punkten den Sieg geholt.
Ja, man muss ja ambitioniert bleiben.
Ja, gut. Das ist jetzt, also Gewinn ist mittlerweile nicht mehr deine Ambition. Das geht sowieso automatisch noch vonstatten. Sondern die geht jetzt darum, dass du immer Nullrunden reißt. Das
Gewinn
jetzt,
läuft im Hintergrund so mit.
Das läuft mit. Das läuft mehr als gut, glaube ich, auf deiner Seite. Jetzt hast du eine 3-1-Führung bei den regulären Episoden. Ich habe ja gesagt, in der nächsten Episode ist Dave dabei. Insofern schauen wir mal, ob das wieder eine andere Dynamik reinbringt, weil die Episode mit Alessandro habe ich ja zumindest für mich entschieden.
Yay.
Aber da hatten wir auch so einen Eierfilm wie wie den.
Na, jetzt kommt
gut, ich sage nichts mehr. Mhm. Das ist sehr homophobe Gäste, deswegen. Also muss man gucken, ob die. Hast ja einen Hint vorhin hingelegt. Ja, ist ja ein Auftragsfilm.
Homophobie-Guess. Du wirst wahrscheinlich aus Prinzip einfach 10 Punkte draus machen oder so.
Ich habe schon. Ich habe schon meine Punkte rausgeschrieben.
Ja, okay.
Alles gut.
Banana and Testicle.
Sowieso. Aber jetzt, um die Episode vielleicht nicht ganz so harmonisch beenden zu lassen, um noch ein bisschen für Konfliktstoff zu sorgen.
Oh, hast du wieder einen Film geguckt?
Ich habe unseren Vorlauf natürlich genutzt und habe sogar ganze 2 Filme geguckt, die hier schon rezensiert worden sind.
Mhm.
Und kann die mal nachreichen und kann mich mal hier mit den Punkten eintragen. Der erste Film wurde passenderweise von unserem Kumpel Hoffi mitgebracht. Und zwar ist das schon eine Weile her. Episode 125 hat er darüber geredet.
Warum passenderweise?
Na, weil Hoffi ja neulich da war.
Ach so.
Und deswegen dachte ich so, okay, Hoffi war neulich da, jetzt habe ich auch in der gleichen Woche einen Film gesehen und habe dann geguckt, wer hat den eigentlich rezensiert? Und das war Hoffi.
Crazy.
Schönen Gruß an Hoffi von Jaje Filme. Er hat damals geredet über den Film Der Prozess.
Ah ja,
The Trial.
Den wollte ich auch noch sehen. Ja.
Den musst du sehen.
Mhm.
Weil das ist ein Film, der dich definitiv beeindrucken wird. Und mich hat er auch beeindruckt. Weil das fürs Jahr 1962 ein wahnsinnig progressiver Film ist.
Ah ja?
Ja, weil, also, Hoffi hat es, glaube ich, in deiner Rezension, ich habe es mir jetzt nicht angehört, aber er hat es, glaube ich, auch damals gesagt, dass die Bildsprache, die Dutch Angles, die Kameraeinstellung und allgemein diese ganze Story, also du wirst ja direkt reingeworfen in diese Justizparabel, in dem einfach irgendwelche random Leute plötzlich vor dem Bett stehen, von dem Hauptprotagonisten in seinem Zimmer. Und dann steht er auf und er weiß gar nicht, wie ihm geschieht. Und dann verfolgen ihn ständig irgendwelche Leute. Und die Kamera ist immer so dicht dran oder teilweise auch so weit entfernt, dass du irgendwie diese schrägen Räume siehst und so. Also wie zu besten Terry Gilliam-Zeiten irgendwie in späteren Verlauf, so was Brasilien angeht. Und dass so ein Film im Jahr 1962 inszeniert wird, also komplett symbolisch.
Das war doch von Orson Welles, oder nicht?
Orson Welles hat den inszeniert, ja, der spielt auch mit.
Ah, okay, er siehst
du. Aber die Buchvorlage stammt von Franz Kafka.
Oha.
Und selbst wenn Kafka nicht hinter The Trial stehen würde, was die Buchvorlage angeht, würdest du diesen Film wahrscheinlich als Kafkaesk bezeichnen. Mhm. Ja, insofern passt es natürlich super. Aber
ja, werde ich mir angucken.
Ist ein krasser Film. Also ist ja auch auf sämtlichen Listen. Insofern freue ich mich, den gesehen zu haben. Und oh.
Hast jetzt die Klingel kaputt gemacht?
Ja, das war auf jeden Fall die Einigungsklingel für Hobby und mich. Ich trage mich hier auch mit 9 Punkten ein.
Ah, cool.
Ich fand ihn großartig. Also, wir gehen da konform mit den Punkten. Und da ist ein Film, wo ich den auch gesehen habe, wo ich meinte, du musst den sehen, weil das ist ein Film, der...
Ja, klingt so.
Der würde dir gefallen. Mhm. Also gerade so aus der filmhistorischen Sicht und aus dem, was der sich einfallen lässt für die damalige Zeit, ist das schon... Also die Story ist komplett off the hook, weil damals wurden ja die Filme eher so linear erzählt und weiß und so, dass man den nachvollziehen kann. Mhm. Und das ist hier komplett experimentelles Kino. Das ist Wahnsinn.
Geil.
Ja, und dann kommen wir zu einem Film. In der Episode 204 besprochen. Mhm. Und Lee hat, die Rezension habe ich mir wieder angehört, und Lee hat in dieser Rezension gesagt, dass das ein Film ist, den ich auf jeden Fall hassen werde.
Habe ich recht behalten.
Und schade, dass wir damals nicht das Punkteraten hatten, mit dem Feuerraten, weil für mich ist das ein Brett.
Ach komm.
Ja. Und konnte es nicht weit entfernt sein, weil Micha war damals bei uns. Mhm. Und Micha hat damals über Man geredet, von Alex Garland.
Oh mein Gott.
Und du fandest Man ziemlich scheiße und hast ihn mit 4 Punkten dann letztendlich ausgestattet. Mhm. Ich verdoppel diese 4 Punkte und gehe wieder konform mit unserem Gast und klingel mit Micha, was die 8 Punkte angeht.
Oh mein Gott.
Weil ich fand den krass.
Ach, Gas.
Ich fand ihn wirklich krass. Also wenn ich jetzt Lee gewesen wäre, hätte ich mir natürlich von Alex Garland erstmal Ex Machina angeguckt und Annihilation, weil das ist, neben der Serie Devs, ist das, der erste Film, den ich von ihm gesehen habe tatsächlich.
Ach stimmt.
Ich kenne die anderen beiden nicht.
Ja, Ex Machina musst du gucken, Alter, der ist fett.
Ja, ja, ich habe mir den auf blind gekauft, der steht bei mir im Regal und auch das wird ein Film sein, wo ich irgendwann mal die Punkte nachreiche, den hast du ja hier schon gebracht. Mhm. Aber ich fand ihn richtig gut. Also mal abgesehen davon, dass das ein richtig krasse Atmosphäre ist, die er halt aufbaut im ersten Teil des Films, also in der ersten Hälfte. Und dann dieses Unwohlsein, diese Atmosphäre auch weiter durchträgt. Mhm. Aber für mich ist das gar nicht so sehr diese Parabel, worauf alle rumreiten, dass jetzt alle Männer scheiße sind oder dass jetzt irgendwie so ein Hass gegen Männer geschürt wird, sondern wir erleben ja die Geschichte von Jesse Buckley in diesem Film, mhm, und ihre persönliche Geschichte. Und die hat ja eine absolut toxische Beziehung hinter sich, wo ihr Freund sich vermeintlich umgebracht hat, auf jeden Fall ist er umgekommen. Mhm. Und hat ja damit gedroht, dass sie ja dafür verantwortlich ist. Und ich glaube, dass sie im Laufe dieses Films, also man kann ihn ja irgendwie deuten, wie man will, aber ich glaube, dass sie in diesen verschiedenen Charakteren im Film, die ihr begegnen, ihr eigenes Trauma auf die jeweiligen Personen projiziert. Mhm. Und das finde ich halt super interessant. Und deswegen ist es für mich nicht per se ein männerfeindlicher Film, sondern wir sehen das Ganze aus ihren Augen und aus ihrer Sicht und aus ihrer Perspektive. Mhm. Und es gibt einige Momente, wo ich super interessant finde, weil du nicht weißt, ob das jetzt ihre Projektion ist auf diese Person, so ähnlich wie bei Bo is Afraid,
ja,
oder ob das wirklich so vonstatten geht. Und das finde ich krass. Und es gibt so 1, 2 symbolische Momente, die ich nicht so 100%ig nachvollziehen kann. Aber ich finde die Art, wie er gedreht worden ist und die Art, wie er am Ende aufgelöst wird, in bester Cronenberg-Manier, was ich lustigerweise dann während der Rezension noch gesagt habe, von wegen, das klingt nach Cronenberg, ja, ja, weil ich mich ja hier voll gespoilert habe. Und das war auch komplett Cronenberg. Mhm. Da dreht er ja völlig am Rad. Aber einige filmische Sachen, also wo die zum Beispiel, ich fand diese 15-Minuten-Sequenz, wo sie halt durch den Wald läuft, fand ich großartig. Mhm. Wo sie halt noch relativ unbeschwert ist und wo es zum ersten Mal wieder so ein bisschen für sie bergauf geht. Und dann steht sie in diesem Tunnel und ist total fröhlich und ruft ja dieses ha ho, ha ho, weißt, mhm, du, dieses Echo. Und dass dieses Echo, was sie damals noch in einer fröhlichen Laune durch diesen Tunnel gerufen hat, dass das später in so miesen Horrorszenen dann so in den Score eingewoben wird, mhm, fand ich richtig geil, Alter. Fand ich richtig gut. Und fand ich filmisch gesehen gut, fand ich vom Aufbau geil und für mich ist das eine geile Parabel so. Also, wer hier als Feindbild inszeniert worden ist und wenn man so in ihre Psyche einsteigt und in ihr Trauma und das dann auf die Sachen projiziert, fand ich den wirklich geil. Also von mir kriegt er 8 Punkte. Ich bin Fan von Man. Mhm, mh. Hat mir gefallen.
Tja.
Can you please make your face into another face?
Ja.
Who told you to make a speech?
Das wäre meine Frage.
Ich halte mich jetzt zurück.
Ja, schade, dass wir nicht zusammen gesehen haben. Da könnte ich noch ein bisschen Kontra geben. Damals war ich ja nicht auf dem Stand, aber habe es nicht bereut. Ich stelle ihn ins Regal. Ich finde Man großartig, aber viele Leute sind ja auch bei dir. Also das ist wirklich ein Film, der spaltet die Massen. Du hast manche, die finden ihn genial und dann hast du die andere Seite, die finden ihn nicht gut. Naja, du hast, glaube ich, auch gesagt, dass es dazwischen wenig gibt und das ist auch, glaube ich, so.
Ja, absurderweise wäre das trotzdem ein Film, den ich als sehenswert bezeichnen würde.
Das ist wirklich absurd.
Naja, warum? Es kann ja trotzdem, schlechte Filme können trotzdem sehenswert sein, finde ich.
Ja, weil dein Fazit war ja so ein bisschen platt. So von wegen, die Symbolik ist eben platt, das ist alles sehr plakativ.
Ja.
Das ist alles so dumm geschrieben und dann haben die auch noch alle irgendwie, werden vom gleichen Schauspieler gespielt. Das ist so von wegen so, ja, so damit es auch der Letzte begreift. Und der hat ein, zwei Momente.
Ja, aber gerade für diese Schlusssequenz, also ich weiß ja, was du meinst mit Cronenberg und so.
Ja, ja, aber
und
der
dieses
hat,
Atmosphärische, ja, das gebe ich dir auch.
Das vergisst du nicht. Aber er hat ein, zwei Momente, ich meine, er hält ja dann auf die Leiche von dem Ex-Freund. Und dann siehst du ja bestimmte körperliche Merkmale, die es da getan haben. Also das ist schon nicht sehr subtil inszeniert von Garland.
Ja.
Also er legt schon Wert darauf, dass ihr wirklich registriert, was hier gerade passiert und wirklich so auf bestimmte Sachen achtet. Und falls ihr nicht darauf achtet, zeige ich euch das jetzt nochmal.
Ja.
Also,
aber das war ja mit einer der Vorwürfe, die ich dem gemacht habe.
Das gebe ich ihm noch.
Ja.
Aber ansonsten ist der Film schon geil.
Okay.
Ja. Gut. So viel zu den beiden Filmen, die ich gesehen habe. Der Prozess, The Trial und Man.
Es muss hier wieder unharmonisch aus der Nummer raus. Ne?
Ja,
danke.
Muss sein. Mal, ja,
natürlich.
Zum Abschied nochmal gegen Lee schießen.
Ja.
Und
schlechter Verlierer bist du einfach.
In der nächsten Episode, ja, gucken wir mal. In der nächsten Episode ist Classic Dave dabei und da reden wir über Sylos Film Das Blau des Kaftans.
Oh ja.
Und nicht nur das, wir reden auch über Indiana Jones, über unseren Kinobesuch, wo wir alle drei im Kino waren.
Mhm.
Seid darauf gespannt. Und
wird gut.
Wird gut. Alle anderen Auftragssupporter können natürlich, wenn wir wissen, wann wir welche Filme in welcher Folge bringen, können unsere Tabelleneinsicht natürlich dann auch gucken, wann eure Filme demnächst kommen.
Ja, stimmt. Mit Ankündigungen.
In diesem Sinne.
Sehr gut. Ja, dann bedanken wir uns noch bei allen Supportern.
Ja, und bei allen Hörern und Hörerinnen.
Mhm. Immer schön liken, kommentieren und so weiter. All das, was wir jetzt heute schon mehrfach gesagt haben. Ja, genau das.
Definitiv. Ja, ansonsten wünschen wir euch noch ein schönes sommeriges Wochenende.
Sommeriges Wochenende, Dude. Okay.
Ja, ich bin ein Sommelier, deswegen wünsche ich ein sommeriges Wochenende.
Mensch, bist du ein Sommelier.
Das war so schlecht, ey.
Ja.
Jetzt würde ich mich am liebsten selber zensieren.
Mhm. Ja, gute Idee.
Aber wir schneiden nicht.
Nee.
Bleibt alles drin. Jeder Furz.
Mhm.
Ja, das, was Lee sagt, schönen Dank und danke, dass ihr uns die Treue hält und immer wieder in die Episoden hört.
Ja, finden wir großartig.
Finden wir mega und deswegen machen wir nochmal eine Episode nächste Woche.
Wahrscheinlich, ja.
Überlegen wir uns.
Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.
Bewegt Bild-Banausen.